Herzlich willkommen zu Sitzt, Wackelt und Hat Luft, deinem Podcast rund um Sattel, Sitz und Emotionen mit
Katrin Bösen, deiner Sattelexpertin vor Ort und auch zum Thema Ausbildung für den passenden Sattel.
Und Liviana Uljansen, deiner Expertin für Sitz und Emotionen.
Hallihallo.
Da sind wir.
Wir sind endlich wieder da. Manch einer mag sich vielleicht schon gefragt haben, haben sie keinen Bock mehr, haben sie keine Lust mehr, sind sie im Urlaub geblieben, kommen sie gar nicht mehr nach Hause.
Genau. Ja, wir waren in der Sommerpause. Nicht ganz geplant.
Und auch vielleicht gar nicht so schön, wie manch einer jetzt denkt.
Nee.
Nicht nur schön.
Tatsächlich.
Sagen wir, das Leben kam mal wieder dazwischen. Also es fällt uns ja eh schon, das wissen ja einige hier auch schon, dass es eh nicht ganz so easy ist, quasi mit drei Kindern, die wir hinter diesem Podcast noch managen müssen und die Väter dazu.
Und etlichen Tieren. Das müssen wir
etlichen
auch noch sagen.
Tieren und so weiter und irgendwie auch Geld verdienen. Und hier verdienen wir nun mal nicht kein Geld, ist auch gut. Hier
also
verdienen
nicht direkt, wir ne? Ja,
noch
genau.
Kein Geld.
Noch nicht. Wenn jemand Werbung über unseren Podcast machen möchte,
dann so viel dazu. Yay, wir fangen direkt hochprofessionell an. Also, wir sind am Also das war irgendwie nicht der Plan mit der Sommerpause.
Nee.
Wir hatten gedacht, okay, falls wir vielleicht einen Monat aussetzen, ist es auch nicht so wild. Uns vermisst ja keiner. Oh, so
nee,
deprimiert denken wir schon. aber da ja die meisten auch im Urlaub, also ich habe es tatsächlich auch gemerkt, im Urlaub höre ich natürlich deutlich weniger Podcast, weil irgendwie
ja.
Der Alltag nicht so ist, wie er ist. Ich höre ganz viel Podcast tatsächlich, wenn ich im Auto unterwegs bin. Ich bin ja viel im Auto unterwegs. Sei verraten, ich höre gerade einen Podcast, total verrückt. Den gibt es schon seit 2021. Und ich konnte
ihn
es
noch nicht gehört.
Ich habe ihn noch nicht gehört ab dort, ne? So, und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht bis 2025 einsteigen.
Ja, nee.
So viel sei verraten, ich bin jetzt schon bei Ende 2023 angelangt.
Also du hast schon zwei Podcast-Jahre durchgehört quasi.
Zwei Jahre durchgehört, ich will gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man bei Apple auch irgendwie sehen kann, wie viele Stunden man einen Podcast hört. Bei Spotify gibt's das doch, aber ich glaube bei Apple nicht, ne? Genau, und tatsächlich hat sich dadurch mein Podcast-Hörverhalten ein wenig verändert. Ich muss ja das erstmal aufhören, bevor ich meine anderen Podcasts wiederholen
kann.
Nee,
ist klar.
Und im Urlaub und so jetzt durch den Sommer hat sich das tatsächlich verändert, wie ich höre. Und ich glaube, das betrifft hier wahrscheinlich auch einige unserer Mithörerinnen und Mithörenden, wie auch immer man das sagt. Ja, genau. Aber wir haben trotzdem gedacht, naja, vielleicht bleiben wir einen Monat weg. Dann lag ich aber im Krankenhaus, als wir eigentlich nochmal aufnehmen wollten.
Ja.
Da habe ich dann auch gedacht, das läuft ja richtig rückwärts und bergab. Genau. Dann lag ich im Urlaub nochmal im Krankenhaus und dann lag ich nach dem Urlaub auch nochmal im Krankenhaus.
Ja, also du hast dir ein paar Auszeiten im Krankenhaus gegönnt diesen Sommer.
Richtig tolle Auszeiten, ich
genau.
Sag dir das. Es macht nicht
richtig,
so viel Freude.
Richtig schön. Und genauso hat sich mein
Fohlen...
Und
ähnlich dramatisch war es bei dir.
Genauso hat sich mein Fohlen eine Auszeit in der Klinik gegönnt. Ja, so war das. Da sprechen wir nachher auch nochmal kurz drüber. Ich habe dazu ja auch bisher noch gar nichts irgendwie auf Insta gesagt oder so, weil ich es einfach ein Stück weit raushalten wollte.
Ja,
aber jetzt
du hast ja sowieso
Podcast.
Noch nicht viel von deinem Fohlen erzählt. Ich glaube, du hast in der letzten Folge erzählt, dass es das Fohlen gibt, aber du hast von dem Fohlen noch gar nicht so viel erzählt. Toll! Und jetzt, ist es schon in der Klinik.
Und jetzt erzähle ich dann die Krankheitsgeschichte, ja genau. Also man hat sie ja schon ein paar Mal auf Insta gesehen, aber nicht so viel, weil ich da ja auch gerade, also zugegebenermaßen hat das bei mir einfach gerade nicht Priorität, mit zwei Kindern und Fohlen und ist einfach gerade so, ne? Da geht's auch, geht's irgendwann wieder mehr los
und
weiter.
Gibt aber auch Geschäftsmodelle, die ohne Social Media laufen, das darf man vielleicht auch mal sagen, also.
Das darf man vielleicht auch mal sagen, es muss nicht immer alles über Social Media gehen.
Es läuft nicht alles dort ab.
Genau, es läuft ja auch ein bisschen was abseits von Social Media. Genau, ich werde da auch wieder präsenter sein, weil es ja auch nochmal... Ja, es gibt ja auch noch mal bei mir ein bisschen eine neue Ausrichtung. Du weißt es ja schon, das erzählen wir jetzt hier aber noch gar nicht.
Aber das ist auch einfach, also das können wir ja schon mal verraten, das ist da einfach verrückt. Also Liviana und ich schaffen es ja auch nicht so oft miteinander zu schnacken und schnacken dann meistens, wenn irgendwelche beruflichen Themen anstehen oder halt Podcast-Aufnahmen.
Ja.
Und dann kommt jedes Mal was Neues. Übrigens, ich habe jetzt das und das und ich denke jedes Mal, hä? Wir haben uns doch jetzt nur ein paar Wochen nicht gehört, was? Hä?
Ja, also ich glaube, man kann es wirklich so sagen, dass bei mir sich gerade einfach so viel, und das ist jetzt nicht so ein Marketing-Blabla, ne, was ich auch immer hasse, es tut sich wirklich gerade so viel im Hintergrund, es ist so viel Entwicklung da, dass, glaube ich, auch Instagram einfach gerade mal eine Pause braucht, weil ich das dort gar nicht alles abbilden könnte. Und deswegen warte ich jetzt bis diese krasse
irgendwann machst du den Container auf, weil das ist ja schon keine kleine Kiste mehr, es ist ja schon Container.
Ja, genau das. Also deswegen warte ich jetzt, bis diese Entwicklung so ein bisschen, also abgeschlossen ist eine Entwicklung, also bei mir zumindest nie, weil ich immer finde, man entwickelt sich ja immer weiter, aber bis das jetzt alles so ist, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier meinen Container erstmal beisammen, dann mache ich den auf und dann wird es auch auf Insta wieder mehr dazu geben. Genau.
Also ich habe das Gefühl, im Vergleich zu dir entwickle ich mich null weiter, aber gut. Jetzt mache ich mich vielleicht auch schlechter, aber, als ich bin.
Ich glaube, bei dir ist die Entwicklung einfach eine andere. Es entwickelt sich ja auch bei dir total viel, ehrlich gesagt.
Ja, also, bei mir muss ja auch einiges umgestellt werden. Oh ja, das ist total krass. Da bin ich auch gerade selbst ein bisschen überrascht, was da abgeht.
Ja,
da kommt nämlich demnächst noch mehr. Also ich habe ja auf Insta geteilt, was bei mir los ist.
Du bist ja fleißig.
Ich lasse ja die Welt teilhaben. Nee, aber tatsächlich, jetzt habe ich ja gerade 3 neue Modelle gespoilert und gezeigt und kommt tatsächlich noch mehr.
Ja, so cool. Also deswegen, ich finde, man kann überhaupt nicht sagen, dass sich bei dir nichts entwickelt, ne? Also
nee, es nichts ist entwickelt, nur meine ich da nicht. Es ist nur eine ganz andere Entwicklung. Bei dir ist es ja halt auch total viel, was mit deiner Persönlichkeit macht oder mit deinem Angebot macht. Bei mir bleibt das Angebot gleich. Es sind und bleiben Sättel.
Ja, genau. Und bei mir,
bei mir ändert sich vielleicht die Schiene so ein bisschen von diesem Endverbraucher-Thema hin zum eher B2B-Themen.
Ja.
Dass ich da halt wirklich sage, ich bin immer nach wie vor auf Händlersuche und muss da unbedingt auch nochmal eine Tour planen. Aber ich verrate jetzt auch schon mal, ich plane auch ein Händlertreffen noch dieses Jahr. Und das ist nicht nur für die schon bestehenden Händler, sondern das ist auch für diejenigen, die sich dafür interessieren. Weil es, glaube ich, einfacher ist als eine Messe und wirklich ein direkterer Austausch. Also, dass man wirklich besser miteinander sprechen kann, in Ruhe miteinander sprechen kann, wirklich nur Menschen dabei hat, die eben auch wirklich mit Sätteln arbeiten, die und nicht so alles kommt auf einen Haufen und ist so viel und so laut, sondern wirklich ein sehr gezieltes Treffen. Da hoffe ich, dass da ein paar Leute Interesse dran haben und auch kommen. Das plane ich auch noch für dieses Jahr.
Mhm. Sehr, sehr cool.
Also
sehr
langweilig ist es auch bei mir nicht. Aber
nee, finde ich nämlich auch. Ja,
Entwicklung.
Es ist eine andere Entwicklung. Bei mir ist ganz viel auch im Umbruch, ne, so im gesamten Business und in meinem Leben. Und also egal. Dazu demnächst mehr. Wir wollen ja heute, also jetzt wisst ihr zumindest, warum wir in der Pause waren. Wir haben aber natürlich heute auch ein Thema mitgebracht. Ne? Wir wollen euch nicht nur erzählen, was bei uns so los war.
Und da haben wir uns nicht 3 Monate drauf vorbereitet.
nicht ganz so lang, aber es ist schon ein Thema, was auch ziemlich gut passt zu dem, was halt in den letzten Monaten los war, ne? Würde ich sagen.
Ja, zu dem, was los war, zu dem, was los sein wird.
Was los ist, was
los
sein
wird. Wo wir so drin stecken.
Genau, ja. Wir reden nämlich heute über Resilienz und jetzt sage ich meinen schlauen Anfangssatz hier.
Hau rein.
Genau, also über Resilienz, die Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten stabil zu bleiben. Wir reden darüber, was das genau bedeutet, warum es so wichtig ist für uns, für unsere Pferde und auch für unsere Kinder. Da sprechen wir auch ganz kurz drüber. Und ja, das wollen wir heute gemeinsam beleuchten. Und ich würde
genau,
sagen,
ich beleuchte mehr aus Pferdesicht. Ich bin hier das Pferd.
Katrin ist quasi das Sprachrohr der Pferde heute.
Voilà. Ich hau hier gleich den Tisch um, ist auch gut.
Ja, das würde ein Pferd genauso machen. Du,
toll.
Gibst dich schon voll in deine Rolle. Das finde ich super.
Hervorragend.
Genau, ich würde einmal reinspringen damit, was ist denn überhaupt Resilienz? Ja, weil das ist ja irgendwie so ein gängiger Begriff, den verwenden wir irgendwie, man weiß so ein bisschen, was dahinter steckt oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist es ja ein Begriff, der begegnet einem. Und deswegen habe ich einfach mal eine Definition mitgebracht, weil ich dachte, dann sprechen wir zumindest über so ziemlich das Gleiche. Also Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft, also die Fähigkeit, mit Krisen und Belastungen umzugehen, ohne daran zu zerbrechen und im besten Fall sogar daran zu wachsen.
Also. Und ich würde mal aus Pferdesicht ergänzen, weil bei Pferden sprechen wir eher von der Fähigkeit, mit Stressoren physisch und psychisch umgehen zu können, was ja im Endeffekt das Gleiche ist, wie du jetzt sagst.
Ja.
Aber natürlich haben Pferde andere Themen als Menschen und Pferde können ja auch nicht psychisch darauf eingehen, sich das vorzunehmen, resilienter zu werden, sondern das ist dann unser Job als Pferdebesitzer bzw. Reiterin, darauf einzugehen, dass die Pferde entsprechend resilient sind und werden.
Und sein können auch, genau.
Sein können, genau.
Und dabei nicht überfordert werden, aber da gehen wir ja später nochmal drauf ein.
Genau.
Ich habe auch nochmal so ein schönes Bild mitgebracht, weil wir ja sonst immer viel über den Sitz auch sprechen hier. Und ich finde, man kann einfach sagen, Resilienz ist wie ein elastischer, mitschwingender Sitz. Also wenn das Pferd stolpert, buckelt, sonst wie aus dem Gleichgewicht gerät, dann bleibst du da oben trotzdem in Balance. Und zwar nicht, weil du dich festklemmst, sondern weil du flexibel mitschwingst. Und genauso ist es ja eigentlich mit der Resilienz und dem Leben, oder? Es ist einfach nicht so ein starres Verharren in irgendwas, sondern es hat auch schon was mit Flexibilität, mit Anpassung, mit neuen Perspektiven zu tun.
Ja.
Ja.
Weil wir haben ja auch nicht alles in der Hand. Uns passieren ja auch einfach viele Sachen und da bleibt uns ja dann auch nichts anderes übrig, als da mitzugehen, sich immer nur zu weigern und zu sagen, ich will das alles nicht. Das kann man in manchen Situationen vielleicht machen. Da kann man für sich persönlich entscheiden, nee, das möchte ich nicht, weil das macht mir viel zu viel Stress, klar. Aber wie du eben schon gesagt hast, ne, das mit deinem Fohlen, dass es krank ist, das hast du nicht in der Hand. Das können wir nicht beeinflussen. Genauso können wir als Reiter eben auch nicht beeinflussen oder als Reiterin nicht beeinflussen, dass unsere Pferde krank werden, eventuell Befunde mit sich bringen und so weiter. Da können wir, glaube ich, auch alle ein Lied von singen, weil ich meine, im Endeffekt hast du deine Fohlen oder dein Jährling ja auch nur, weil Stella ja auch schon einfach leider Richtig. Befunde mit sich gebracht hat dann im Laufe ihrer Jahre.
Ja.
Und ich habe da ja auch so ein kleines gehandicaptes Pferd dabei. Und das
Voll.
Macht einen natürlich, da kann man ja auch vielleicht so ein bisschen nochmal drauf eingehen, das macht einen erstmal fix und fertig, ne?
Ja.
Also, und da gehst du ja auch nochmal drauf ein, das darf einen auch fix und fertig machen. Da darf man auch mal verzweifelt sein und traurig sein. Ja. Und dann ist aber die Frage, wie richten wir die Krone und gehen damit um?
Ja, genau, weil genau, also genau der Punkt, den du jetzt ansprichst, der ist so wichtig.
Habe ich das
wichtig.
Jetzt zu früh erwähnt?
Nein, ganz genau richtig. Von dem, was ich mir so als Ablauf überlegt habe, ganz genau richtige schöne Verknüpfung, weil genau so ist es. Ne, es gibt einfach Dinge, die können wir nicht beeinflussen, die passieren in unserem Leben. Wir können nicht beeinflussen, was im Außen passiert. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wir können nur beeinflussen, wie wir damit umgehen. Ne? Wir können immer nur an uns arbeiten. Also klar, du kannst auch mal, also das klingt immer so, ich kann gar nichts in meinem Außen verändern. Natürlich kannst du das. Aber du kannst die großen Dinge, die in deinem Leben passieren, die kannst du versuchen zu steuern, aber es wird dir halt nicht immer gelingen. So, es gibt immer Dinge, die passieren, die sich erstmal wie ein Rückschlag anfühlen, die du einfach so nicht wolltest. Und das wirst du nicht verhindern können. Ja? Und dann geht es einfach darum zu gucken, was machst du damit?
Ja, und manchmal klingt das aber so ein bisschen abgedroschen, sage ich jetzt mal aus, weil mir das letztens auch jemand geschrieben hat, tatsächlich im privaten Bereich, wo ich auch gesagt habe, so boah, ey, das ist mir alles zu viel und ich will das alles nicht und ich könnte nur noch heulen. Und dann kam so dieses, naja, du wirst das schon schaffen, dass das gerade keiner sieht. Ich nenne das jetzt immer Metacarpus. Entschuldigung, Leute, ich habe gerade mit dem Finger hochgezeigt, aber ich meine das natürlich nicht zu Liviana, sondern einfach dieser abgedroschene, ach, du wirst das schon schaffen. Und das ist ja immer eine Frage, wie man damit umgeht. Ja, danke schön. Ich bin hier gerade am Boden zerstört, vielleicht in diesem Moment. Und das darf ich auch gerade sein, weil es einfach vielleicht ein bisschen viel ist, was hier auf mich einprasselt.
Ja.
Jetzt mal ganz allgemein gesagt, ne? Das fühlen wir alle in bestimmten Situationen. Und dann dieses Denke positiv oder geh positiv damit um.
Das
dann
ist total
denke ich nur
toxisch.
So, nee, sorry, danke.
Nee,
es gibt
wirklich
in dieser
nicht.
Situation gerade nichts Positives. Nee. Natürlich, wir werden damit langfristig alle mit unseren Niederschlägen auch dann positiv umgehen. Und ich glaube gerade, wenn man bestimmte Sachen geschafft hat, auch einfach, ne, dann geht man da erstarkt aus diesen Situationen heraus. Aber sowas Abgedroschenes in Anführungszeichen zu hören, wenn du gerade so am Boden liegst und denkst, nee, nichts geht hier mehr.
Nee, das ist
das
auch.
Das bringt halt gar nichts.
Nee. Und weißt du, was dir da auch passiert ist? Da ist dir genau das passiert, was uns ja irgendwie, also was relativ häufig ja passiert in Situationen, wo eigentlich Einfühlung und Empathie nötig wäre, dass man eben versucht zu trösten und zu sagen so, hey, Kopf hoch, ist nicht so schlimm, komm, du schaffst es
Doch,
schon.
Doch, ist schlimm. Nein, ich will es gar nicht schaffen.
Und wirklich empathisch und wirklich einfühlsam wäre ja zu sagen, hey, ich sehe dich, ich sehe, dass es dir total schlecht geht und das ist auch wirklich eine totale Kacksituation, in der du gerade bist. Weil dann,
und ich
was
kann
passiert,
auch nichts weiter daraus
so,
machen.
Genau.
So, ne? Das ist halt manchmal... Ja. Komm, lass uns einfach beide hier jetzt rumschreien und heulen,
komm,
gefühlt
gesagt.
Ich bin
einfach
so,
da.
Ne?
Ich bin einfach da und ich sehe, dass es dir schlecht geht. Und was passiert dann bei dir, ne? Da sind wir jetzt nochmal in einem ganz anderen Bereich. Aber was passiert bei dir, wenn ich das zu dir sage, dann fühlst du dich gesehen, du fühlst dich wahrgenommen, du fühlst dich ganz anders angenommen, als wenn ich hier sitze und sage so, ja, komm schon und
ja, das
du wirst
ist nämlich
schon
so eine
schaffen.
Aufforderung zu etwas, wo man so denkt, du weißt gar nicht, wie es ist, so, ne?
Ja, genau. Aber du fühlst dich nicht verstanden.
Eigentlich ist es auch von einer Person gekommen, die super empathisch ist und die super lieb und nett ist. Nur in dem Moment habe ich so gedacht, nee, passt gerade nicht.
Es war sicherlich total lieb gemeint, ne? Und das ist was, was uns ja auch, also mit unseren Kindern auch häufig passiert, ne? Dass wir so sagen, so, hey, komm schon, das wird schon. Nee, wollen die in dem Moment nicht hören. Die wollen hören, hey, ich sehe, dass es dir gerade scheiße.
Ist nicht so schlimm.
Genau, ist
oder
so schlimm.
Oder Schlimmeres.
Nein. Ist nicht richtig. Genau, ganz schlimme Wirklich? Sätze, die wir zu Kindern sagen können, ne? Weil in dem Moment ist es für das Kind
nicht
so schlimm.
Zu Kindern. Also auch
egal, ne? Auch zu Erwachsenen. In dem Moment ist es für denjenigen so schlimm und das ist genau der Punkt, den ich jetzt unbedingt ansprechen möchte. Das hat eine Daseinsberechtigung. Es ist einfach so, jede Emotion ist erstmal okay, auch wenn sie super unangenehm ist für dich, für dein Umfeld, aber die Emotion erstmal ist nicht falsch, ne?
Ja.
Wut, Angst, Trauer, Schmerz, was auch immer, ist in dem Moment einfach da und es ist ja real, weil du es so fühlst. Ja? Und da kann jetzt keiner von außen kommen und dir sagen so, nee, komm, ist nicht so schlimm, jetzt fühl das mal nicht. Weißt du, das macht gar keinen Sinn, sondern du fühlst es so und es ist okay, dass du es fühlst und du musst es auch fühlen und du darfst es zulassen, damit du es dann verarbeiten kannst, weil das haben wir ja schon ganz oft auch hier besprochen, dass Emotionen ja quasi so die Hinweisschilder auf unsere Bedürfnisse sind und unser Verhalten, unser Handeln ist ja von unseren Bedürfnissen gesteuert. Ne? Wir wollen uns Bedürfnisse erfüllen, deswegen verhalten wir uns so und so. So, jetzt sind da die Emotionen als Hinweisschilder auf unsere Bedürfnisse. Und was passiert jetzt, das haben wir auch schon oft gesprochen, wenn du so eine Emotion immer wieder wegdrückst und sie halt nicht anschaust, weil sie dir unangenehm ist. Ist sie dann weg?
Nee. Es gibt ein ganz tolles Lied von Florian Künstler. Da ist die Textzeile, jede Träne, die du nicht weinst, stellt sich hinten wieder an.
Ja.
Und ich finde, das passt zu diesen Emotionen auch. Ne? Es wird halt einfach dann immer mehr.
Voll.
Und immer unangenehmer.
Voll. Also ich kenne das Lied nicht, aber das ist total, genauso ist es halt. Und es ist ja nicht nur so, dass wenn du die Emotionen wegdrückst, dass sie einfach wiederkommt, sondern wir haben ja gerade schon gesagt, was ist die Funktion einer Emotion? Das ist ein Hinweisschild. Die will dir was sagen. Und wenn du sie nicht siehst, wenn du sie nicht anschaust, dann kommt sie zurück. Aber sie kommt immer ein bisschen stärker zurück, weil sie will ja gesehen werden. Das heißt, sie muss sich ja immer noch ein bisschen größer machen, damit du vielleicht irgendwann mal hinschaust. So.
Ja.
Ja. Und was passiert? Also, ja, hallo, ich bin hier, guck mich an. Und wenn du sie nicht anguckst, dann passiert natürlich zum einen in deinem Körper, dass du wie so ein festgehaltenes Spannungsmuster hast. Also du verspannst dich ja auch einfach körperlich.
Ja.
Und gleichzeitig ist es auch so, deine Emotionen, die kommen wieder und die kommen immer stärker wieder. Und das kann dann einfach wirklich in Situationen, die eigentlich gar nichts mit der ursprünglichen Situation zu tun haben. Da können plötzlich mega starke Emotionen aufkommen, weil du die einfach immer weggedrückt hast. Deswegen, ne, das war gerade so ein passendes Beispiel von dir. Es ist so wichtig, diese Emotionen einfach zuzulassen und da durchzugehen und das auszuhalten und einfach zu sagen, es ist okay, dass ich jetzt gerade verzweifelt bin. Es ist okay, dass ich jetzt gerade traurig bin. Es ist okay, dass ich gerade wütend bin. So.
Ja.
Wir müssen nicht darin verharren. Wir dürfen entscheiden, da wieder rauszugehen auf die eine oder andere Art. Ne?
Genau, weil und deswegen, ich glaube, das verstehen auch viele unter Resilienz immer falsch. Das fand ich jetzt so schön, als Begriff nochmal gefunden zu haben bei der Recherche sozusagen. Resilienz ist keine Unverwundbarkeit.
Nein,
es geht nicht darum, hier zu stehen, weder als Pferd, als Reiter oder sonst was, als Kind, dass man da steht und sagt, mir alles scheißegal, auf mich kann alles einprasseln, ich bin die Ruhe selbst. Das ist es nicht, ne? Also das ist klar, es gibt Menschen, da denkt man, Alter, wie kannst du so entspannt sein? Ich bewundere das, es ist unglaublich, wie du mit all diesen Situationen umgehst. Und trotzdem, natürlich haben diese Menschen auch viel erlebt. Und ich glaube, je mehr du erlebst, umso resilienter kannst du auch werden. Aber es kann dich auch kaputt machen. Also es heißt jetzt nicht, dass jeder hier sonst wie viel Scheiße erleben muss, damit er resilient wird.
Nein.
Aber es gibt einfach gewisse Tools, die einem natürlich helfen, damit umzugehen oder das zu werden, sag ich einfach mal.
Und was du natürlich gerade beschreibst, auch so Menschen, die scheinbar gar nichts ankratzt, da muss man ja auch unterscheiden, kratzt die jetzt wirklich nichts an, weil sie wirklich so gelassen sind und wirklich so emotional reguliert sind und so im, wirklich im Reinen mit sich, oder haben die so einen schlechten Zugang zu ihren Emotionen, dass sie ihre Emotionen eigentlich gar nicht wahrnehmen. Kann nämlich auch passieren, wenn du die immer und immer und immer wegdrückst, wenn du das vielleicht als Kind schon so gelernt hast, ne?
Ja, und also, du kannst halt bei niemandem unter die Oberfläche gucken, ne? Das muss einem vielleicht auch mal gesagt werden. Du kannst immer nur vor die Stirn gucken, wie man so schön sagt. Du kannst nicht reingucken, was ist dahinter wirklich los. Ja. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man bei sich selbst bleibt. und nicht sagt, ach, guck mal der. Und dann fangen wir wieder an, uns zu vergleichen. Das ist dann wieder so ein Step, der dich eher unglücklich macht, als dass er an dir selbst was macht, was dich resilienter oder positiver beeinflusst, sag ich jetzt einfach mal so.
Ja, voll. Man darf immer zuerst mal bei sich selber gucken. Und ich habe jetzt hier, ich freue mich so, weil ich habe nochmal so eine schöne Parallele zum Reitersitz, ja. Mit den Emotionen, die wir ja zulassen dürfen, ja, und wo wir durchgehen dürfen. Das ist auch wieder so quasi wie beim Reitersitz, wenn wir sollen ja auch die Bewegung des Pferdes nicht blockieren, ne? Nicht sagen so, ey, da bewegt sich gar nichts, sondern mitschwingen, ja. Und genauso dürfen wir halt auch mit unseren inneren Bewegungen mitschwingen, weil nichts anderes sind ja Emotionen als innere Bewegungen.
Ja.
Also das, einfach um das nochmal bildlich zu machen. Und ein weiterer Aspekt, der mir super wichtig ist in Bezug auf Resilienz, ist, dass auch, es gibt so eine Gleichzeitigkeit. Es gibt so eine Gleichzeitigkeit, dass einfach unangenehme Emotionen und angenehme Emotionen auch gleichzeitig da sein dürfen. Das bedeutet, du darfst auch in der größten Krise, in der absolut schlimmsten Zeit deines Lebens, wenn es dir gerade so vorkommt, du darfst auch dann Freude empfinden. Es ist sogar total wichtig, auch dann Freude zu empfinden, weil das lädt dich ja emotional wieder auf. Und das hat dann eben nichts mit der toxischen Positivität zu tun, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist keine Verdrängung, sondern das ist einfach wichtig, um emotional im Gleichgewicht zu sein, dass du einfach auch wieder, dass du auch was hast, woran du dich freuen kannst, dass du auch was hast, wo du dich selber wieder auftanken kannst, weil du ja einfach, ne, du darfst auch selber auf deine Ressourcen achten. Und wenn wir das jetzt wieder in Bezug auf unsere Pferde sehen, dann sind wir ja auch einfach die größten Ressourcen für unsere Pferde.
Und wenn wir haben uns halt deren Leben komplett im Griff, ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Genau.
Und das ist ja ähnlich mit den Kindern. Das ist ja auch nochmal eins deiner Themen.
Voll.
Also wir als Erwachsene und als Pferdebesitzerin, wir haben einfach sehr viel Macht. Das darf man halt auch nicht unterschätzen.
Und
wir
Verantwortung.
Haben, genau, aus großer
geht ja
Macht
damit Hand
kommt
in Hand.
Ja große Verantwortung.
Genau.
Und das ist einfach, wir haben das Leben unserer Kinder und aber auch das Leben unserer Pferde komplett im Griff.
Ja.
Und wir wollen uns ja hier auch ein bisschen mehr noch auf die Pferde so ein bisschen fokussieren. Ich meine, ganz ehrlich, diesen Stress, den unsere Pferde erleben, den verursachen wir, indem wir aussuchen, wie sie gehalten werden, wo sie wohnen, wo sie leben, wie sie gefüttert werden, wie sie trainiert oder eben nicht trainiert werden. Auch Nicht-Training macht Stress. Und was wir überhaupt mit unseren Pferden machen. Und das ist, genau, da gehe ich gerne später nochmal so ein bisschen mehr drauf ein. Ich weiß nicht, wie viel du da jetzt erstmal noch vorher sagen willst, weil ich finde, diese Stressfaktoren beim Pferd, da muss man wirklich nochmal genau hinschauen.
Ja, nur noch eine kleine Ergänzung und dann schauen wir gerne die Stressfaktoren beim Pferd an, weil ich das einfach so wichtig finde, wirklich so sich selber klar zu machen, ich als Mama, als Pferdebesitzerin, in welcher Rolle auch immer ich bin einfach die größte Ressource für meine Pferde, für meine Kinder. Du hast es gerade schon gesagt. Und wenn
ich habe es negativ ausgedrückt.
Ja, ich drück's jetzt mal positiv aus.
Ja. Sie macht es so viel besser.
Ach nein, das stimmt nicht. ich bin einfach die größte Ressource für mein Umfeld, ja, für meine Pferde, für meine Kinder. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich gut auf mich Acht gebe, auch in Krisenzeiten, auch wenn es mir im Grunde nicht gut geht, wenn ich gerade in einem riesen Stress stecke, dann darf ich darauf achten, meinen Akku wieder aufzufüllen. Dann darf ich darauf achten, selber mir was Gutes zu tun. Dann darf ich mir erlauben. Ja, es geht ja oft um dieses sich selbst erlauben. Dann darf ich mir selbst erlauben, dass es mir auch dann gut gehen darf, wenn eigentlich alles Kacke ist um mich rum. Ich darf es mir erlauben und es ist so wichtig, weil nur dann kann ich mich emotional wieder aufladen und dann kann ich auch wieder was geben. Wenn ich immer nur gebe und gebe und gebe, irgendwann ist der Akku leer oder wie ist es so schön, aus einem leeren Gefäß kann man nicht schöpfen. Ja, wenn du immer nur gibst, bist du irgendwann leer. Und ich glaube, total viele PferdebesitzerInnen vergessen das leider immer noch. Die tun alles für ihre Pferde, die leisten alles und die vergessen dabei sich selbst.
Ja.
Und das war, früher habe ich das immer schon beim Sitz thematisiert, dass irgendwie fürs Pferd wird irgendwie x-mal der Osteopath geholt und dieses Mittelchen und das und jenes. Und man selber guckt nicht nach sich. Man geht nicht zum Osteopathen. Man macht nichts für seinen Sitz. Mit Rückenschmerzen steigt man trotzdem aufs Pferd. Weißt du, mit Rückenschmerzen steigt trotzdem, weil es tut ja nur mir weh. So, ich kann da ja durch, weil ich bin ja so ein harter Reiter. Da haben wir ja auch so ein Selbstverständnis ganz gerne mal. Und das habe ich damals schon immer gesagt, das ist so ein Quatsch. weil du tust deinem Pferd nichts Gutes. Und das Gleiche ist es doch mit diesen inneren Schmerzen, die du hast und mit diesem inneren Gleichgewicht. Du darfst da gut nach dir selber gucken, weil dann kannst du eben auch eine Ressource für dein Pferd sein. Ja. Und natürlich für deine Kinder, aber wir sprechen jetzt hier gerade über Pferde. So, das wollte ich noch gesagt haben, weil das so ein Punkt ist, der mir so, so, so wichtig ist.
Ja.
Und dann lass uns gerne mal gucken, was sind denn die Stressfaktoren beim Pferd aus deiner Sicht?
Ja, das ist einfach der Grund, warum Resilienz für Pferde einfach hier auch so relevant ist. Natürlich hat Resilienz immer irgendwie was mit Stress zu tun. Jetzt müssen wir ja uns ja mal fragen, wo kommt denn der Stress für unsere Pferde jetzt her? Ich glaube, viele sind da schon sehr, sehr weit und wissen, was alles Stress machen kann. Aber die Haltung kann eben ein großer Stressfaktor sein. Es ist nicht nur, dass wir sagen, ja, guck mal, das Pferd steht in der Box. Das ist vielleicht schon Stress für ein Pferd, was eigentlich nicht aus einer Box kommt, sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben Pferde, die eigentlich Steppentiere sind und nach draußen gehören und sich viel bewegen sollen. Das wissen eigentlich alle. Und das ist in der Aufzucht dann immer noch super, super wichtig. Und wir lassen die Pferde als Fohlen und Jährlinge schön toben machen, kaspern alles auf hektargroßen Weiden. Und dann werden sie 3 Jahre alt und dann kommen sie in eine Box. Und da darf man mal drüber nachdenken, bitte. Warum?
Es ist so, ja.
Also ich verstehe das nicht.
Ich musste gerade so lachen, weil du das so schön beschrieben hast. Das ist so unlogisch.
Das erschließt sich ja gar nicht. Alle reden immer von artgerechter Haltung und dann bauen sie Ställe mit Boxen. Und dann denke ich so, das ist aber ja ganz ehrlich, dann könnt ihr auch die Hühner in der Legebatterie lassen, weil das ist genau das Gleiche auf das Verhältnis der Größe gesehen.
Ja.
Die Pferde drehen sich um ihren eigenen Radius und viel mehr Platz haben sie in der Box nicht. Selbst wenn eine 4x5 Box das ist und vielleicht noch ein Kack-Paddock da dran. Entschuldigung, das ist einfach für ein Pferd nichts wert. Das hat nichts mit Bewegung zu tun, das hat nichts mit frischer Luft zu tun. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn die Tiere krank werden.
Mm-mm.
Und dann dürfen wir nicht vergessen, in der Box haben diese Pferde auch nicht die Wahl, neben wem sie stehen.
Ja.
Sie stehen im Zweifel neben ihrem absoluten Hass.
Ja, du entscheidest für dein Pferd
Patienten.
Dann. Du bist jetzt dein Freund.
Genau, neben dem stehst du jetzt. Im besten Fall.
Dann schimpfst du auch noch, wenn die sich dann kloppen. So, jetzt seid mal ruhig. Ja,
jetzt beiß doch nicht. Dann werden dann nachher schöne Gummibände zwischen gemacht, damit die sich beim Fressen nicht mehr sehen. Pups, die Wups haben sie gar keinen Partner mehr neben sich stehen, sondern nur noch eine fette Holz- oder Gummiwand. Und dann muss man mal überlegen, was macht man da eigentlich? Wenn man die Pferde in eine Herde stecken würde, egal wie groß sie jetzt ist, wenn man viel Platz hat, kann es ja auch eine größere Herde sein, habe ich meine Pferde auch schon drin stehen gehabt. Die hatten, ich glaube, 4 oder 5 Hektar Platz. Ja, dann waren es aber auch 20 Pferde. Ja, so what? Die haben sich auch gruppiert.
Sich,
ne? Natürlich,
genau.
Die finden sich. Das ist genauso wie Kinder in der Kita oder in der Schule. Die sind auch in Grüppchen zusammen und die finden sich. Und da darf man wirklich mal drüber nachdenken, was das ausmacht für ein Pferd, in einer Box zu stehen. Das
bin
ist also, glaube ich, das Schlimmste, was man einem Pferd antun kann. Und ich würde meine Pferde nicht wieder in eine Box stellen. So, jetzt kommen wieder die sagen, nicht jedes Pferd ist Offenstall geeignet. Ja, dann denk über den Offenstall nach. Also es gibt wirklich unterschiedliche Qualitäten. Nicht jeder Aktivstall ist auch für jedes Pferd geeignet. Das darf man alles hinstellen. Man muss wirklich den Stall mit maximaler Bewegungsfreiheit finden, der zu dem Pferd passt. Aber ich bin der Meinung, jedes Pferd ist Offenstall geeignet.
Das Ding ist ja auch,
die müssen die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Die müssen die Möglichkeit haben, Freunde in der Herde zu haben. Es liegt vielleicht dann auch an der Herdenkonstellation oder an der Art, wie der Offenstall gebaut ist und dass sie nicht genug Möglichkeiten haben, sich zurückzuziehen. Aber jedes Pferd gehört nach draußen.
Warum ist ein Pferd nicht Offenstall geeignet? Weil wir es ihm abtrainiert haben. Weil wir es so traumatisiert haben im Grunde,
Ja. Kennt man ja auch diese Videos von irgendwelchen Kühen, die auf einmal aus ihren Zwangsständern da rauskommen und denken, ja, was soll ich jetzt hier machen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. So, die checken das auch erstmal nicht.
Ja, weil wir das Pferd einfach so traumatisiert haben, dass es überhaupt nicht mehr klarkommt in seinem eigentlich natürlichen Umfeld, nämlich als Herdentier mit Sozialkontakt.
Ja,
und jetzt ist krass, ehrlich gesagt.
Und jetzt steht ja auch noch diese Kack-Winterzeit vor uns. Die Weidezeit ist so gut wie vorbei. Und dann kommen die Pferde wieder in ihre Boxen und stehen vielleicht 2 bis 3 Stunden auf dem Paddock. Sorry, das geht nicht. Ja, aber die meisten Paddocks sind auch nicht dafür ausgelegt, dass die Pferde länger draußen sein können. Die haben kein Wasser, die haben kein Futter, die haben keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Ja, wir können auch nicht Pferde 3-4 Stunden ohne Wasser und Futter und Artgenossen da stehen lassen. Das funktioniert halt einfach nicht. So, das muss man halt auch einfach mal dazu sagen. Da muss wirklich umgedacht werden. Und das ist für mich wirklich hier ein großer Appell an Pferdebesitzer und aber auch an Stallbetreiber. Es gibt, also ganz ehrlich, wenn ich diese Riesenställe mit ihren ganz langen Stallgassen sehe, dann denke ich mal, raus die Boxen, mach da einen Laufstall draus, bums, fertig.
Ja,
und dann auf die Tür.
Genau.
Ja, natürlich, da gibt es so viele Möglichkeiten. So,
dann heißt es wieder irgendwie Verletzungsgefahr hier und da. Und ich kann das auch verstehen, wenn so ein Pferd dann irgendwie ein paar hunderttausend Euro wert ist. Ja, I feel you, naja. Aber es ist halt ein Pferd und es hat halt auch ein pferdegerechtes Leben verdient, ne? So, dann ja, mach's in kleinen Gruppen irgendwie, weiß ich nicht. Ich denke, es gibt Lösungen. Mach's in kleinen Gruppen, dann müssen die vielleicht nicht zu 20 zusammenstehen, aber dann tu sie so zusammen, wie sie sich zu viert gut verstehen und biete ihnen trotzdem irgendwie ein pferdegerechtes Leben.
Ich finde, sie verletzen sich ja in der Regel, verletzen sie sich ja viel weniger,
ja.
Weil ein Pferd, was die ganze Zeit in der Box steht und auf einmal rauskommt und sich den Arsch da gen Himmel bockt, ja, natürlich verletzt sich das.
Natürlich.
Das ist ja auch nicht warm. Aber die Pferde, die ganze Zeit in Bewegung sind, verletzen sich auch nicht so schnell.
Nee. Die haben auch eine ganz andere Koordination, ganz anderes Körpergefühl, ne? Also ich
genau,
bin da
das
total
ist also wirklich dieses Thema Haltung. Und dann kommt natürlich auch noch das Thema Fütterung dazu, was zur Haltung dazugehört. Weniger ist mehr, ne? Also wenn wir einfach mal dafür sorgen, dass Pferde vernünftiges Heu kriegen, und ich weiß, dass das nicht leicht ist, auch ich bin da jedes Jahr wieder am Suchen, wo ist vernünftiges Heu, aber es gehört auch einfach Mut und Geld dazu. Ja, ich weiß, Pferdehaltung ist teuer, aber Pferdehaltung ist dann eben auch einfach mal teuer. Da muss ich halt gucken, dass es vernünftig ist, dann ist es auch langfristig günstiger. Weil wenn ich dann ständig irgendwie einen Tierarzt, hier nochmal ein Inhaliergerät, da nochmal eine Sohlekammer, hier nochmal ich weiß nicht was, ja, das können wir uns auch alle schenken, wenn wir einfach mal an die Ursachen rangehen würden und sagen würden, juhu, wir halten unsere Pferde vernünftig, wir füttern sie vernünftig, wir hauen dann nicht Zusatzfuttermittel von Marke XYZ rein, weil alle großen Influencer hauen das ja rein. Das muss ja gut sein, weil es heißt ja schon gut.
Oh. Genau.
Oder Gold. Super. Oder wie auch immer. Mhm. Also da denke ich immer, weniger ist mehr.
Absolut.
Wenn ihr denkt, dass euer Pferd einen Mangel hat, macht ein Blutbild oder macht auch eine Haaranalyse.
Genau.
Es gibt so viele Möglichkeiten herauszufinden, ob ein Pferd überhaupt etwas braucht und gezielt, was es braucht. Ja. Und nicht einfach nur reinzuklatschen. Dann produziert ihr auch nur teures Pipi. Das könnt ihr euch dann auch sparen.
Naja,
weil
und
alles,
teilweise,
was das Pferd nicht aufnehmen kann, funktioniert ja nicht.
Ja, teilweise hast du halt sogar dann einen Überschuss, ne? Und Überschuss wird zum Teil ausgeschieden, zum Teil aber halt auch nicht.
Ja, so, kann dann wieder andere Probleme
Schäden
verursachen.
Ja.
Genau. Und also ich bin immer sehr erstaunt, auch eben auf Social Media und so weiter, was nicht alles ins Pferd reingeknallt wird und in diesen ganzen Hexenküchen da.
Ja.
Also ich glaube wirklich, weniger ist mehr. Das Wichtigste ist einfach eine vernünftige Heuqualität. Und das muss den ganzen Tag über in entsprechenden Mengen natürlich, je nachdem, ob das Pferd übermäßig fett ist oder vielleicht zu dünn ist. Da muss zugefüttert werden, aber die meisten Pferde sind ja leider zu fett. Warum muss ich denn dann noch so verrücktes Futter da reinhauen, ne?
Nee.
Dann kommt noch das Thema Schmerz wirklich hinzu. Und das ist natürlich eins meiner größten Themen, weil im Endeffekt bin ich da, wo ich bin, weil mein Pferd damals auch Schmerzen hatte und das, womit ich arbeite, extrem hohe Schmerzen verursachen kann. Und das ist das Equipment und natürlich auch der Sattel. Aber zu dem Sattel, und das ist natürlich eigentlich jetzt nochmal mehr dein Thema, gehört natürlich auch entsprechende Reitweise dazu. Und ich glaube, oder vielleicht bewege ich mich auch in einer sehr großen Bubble da auf Insta und Co. Also ich sehe immer mehr Leute, die wirklich wundervoll reiten und ihren Pferden zuhören und viel Wert darauf legen, dass das Equipment passt. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil.
Ja.
Beziehungsweise Fehlinformation, dass man wirklich denkt, naja, wenn der Sattel 3.000-4.000 Euro oder mehr kostet, es gibt ja auch locker Sättel, die 5.000-7.000 Euro kosten,
dann muss der ja gut sein.
Und wenn das ein Maßsattel ist und der wurde ja auch gerade erst angepasst und ist teuer und glitzert und wurde ja von der Sattlermeisterin gemacht und so weiter und so fort, dann muss er ja auch passen. Nein. Leider nein. Tut mir leid. Ist halt so. Da müsst ihr euch wirklich mal ein bisschen mehr informieren, ein bisschen mehr rangehen ins Thema und seid herzlich eingeladen auf meinen Themen sozusagen. Und wenn euch da mehr interessiert, dann meldet euch einfach und dann gehen wir das Thema an. Man muss nicht gleich Sattelanpasser werden, aber es gibt eben doch viele, viele Themen, die man auch als Pferdebesitzer, finde ich, wissen sollte. Man sollte erkennen, steht mein Pferd vernünftig auf allen vier Füßen? Hat es eine Schonhaltung? Hat es eventuell eine Kack-Hufhaltung? Oder wenn ich es nicht weiß, dann muss ich mal bestimmte Menschen fragen, mir vielleicht auch mal zwei, drei Meinungen einholen, um dann abwägen zu können, was eventuell wirklich wahr ist und was eventuell, ja, wenn ich, es gibt ja immer so diesen schönen Satz, ja, frage ich 10 Leute, kriege ich 10 Meinungen. Ja, aber manche Sachen überschneiden sich dann vielleicht auch und das, was sich überschneidet, ist vielleicht dann sogar richtig.
Oder ich kann
da
mir halt
darf
aus
man
den,
ja auch mal nachgehen, ne?
Oder ich kann mir aus den Meinungen dann das raussuchen, was sich für mich halt stimmig anfühlt.
Ja.
Ne?
Gesunder ja Pferde eigenes, und Menschenverstand.
Eigenes
ne?
Bauchgefühl so ein bisschen hören. Ja.
Aber das Equipment ist so, so wichtig. Hm. Und achtet bitte wirklich auf einen vernünftig passenden Sattel. Der kann einen enormen Stress auslösen. Natürlich auch schon, wenn ihr beim Satteln merkt, oh, mein Pferd zuckt oder ne, beißt immer irgendwo rein oder beißt sogar vielleicht nach mir oder schlägt mit dem Kopf, schlägt mit dem Schweif, sobald ich sattel. Und das ist halt nicht eine Einmalgeschichte, sondern das passiert immer wieder. Dann müsst ihr euch da Gedanken drüber machen. Schwierig ist es einfach, ich sag jetzt mal Fallbeispiel, du hast ein Schulpferd übernommen, ja. Das hat das wahrscheinlich schon so verinnerlicht, dass das Thema einfach immer weh tut. Und das hat nicht nur was mit dem Equipment zu tun, sondern auch mit der Art und Weise, wie es natürlich geritten wurde, jahrelang, vermutlich. Dann kann man da schwer das Pferd davon überzeugen, dass das tatsächlich sich ändern kann und heute anders ist. Aber auch dort gibt es wirklich Möglichkeiten. Und da kommen wir dann eben zu dem nächsten Punkt, der quasi alle diese Probleme verbindet. Einen muss ich vielleicht nochmal sagen, osteopathische Behandlung, ne? Also, ja, osteopathische Behandlungen sind kein Allheilmittel, aber sie sind halt auch wichtig. Viele Pferde haben ja mittlerweile diverse Therapeuten und es ist eben auch wichtig für die Pferde zu merken, Schmerzen können genommen werden und Bewegungsmuster können wieder entstehen, die positiver sind. Und zu all diesen Sachen, wenn wir das nicht beachten, ist eben das ganz, ganz große Thema Magengeschwüre. Und da gibt es immer mehr studienbasierte Zahlen wirklich zu. Gib das einfach mal einem bei Google, ne? Also da kriegst du ja so viele Informationen zu. Und zu diesem Thema Magengeschwüre kommt ihr dann relativ schnell auf eine Skala oder auf ein Erkennungsmuster, sag ich mal, wo es darum geht, wie erkenne ich denn Schmerzen beim Pferd? Und das ist eben dieses wundervolle Schmerzgesicht. Am meisten erkennen wir es wirklich im Gesicht. Und ihr dürft euch eure Pferde mal bitte genauer angucken. Guckt euch Bilder an. Wie guckt euer Pferd? Wie sieht das Auge aus? Ist es ein waches, helles Auge? Ist es ein freudiges Auge? Wenn ihr in den Stall kommt, kommt das Pferd freudestrahlend auf euch zu oder haut es eher ab? Hat es vielleicht gar kein Interesse an euch? Läuft es vielleicht immer weg, sobald ihr irgendwie mit Sattel oder Trense schon um die Ecke kommt? Puh, dann ist halt schwierig, ne? Und ja, aber wie gesagt, Haltung ist eben auch das A und O. Also zu diesen ganzen Sachen Schmerz und Stress beim Pferd ist die Folge natürlich das Thema Magengeschwüre. Und wir haben Magengeschwüre nicht nur bei Sportpferden. Wir haben Magengeschwüre auch bei Freizeitpferden. Und das ist einfach was, da müssen wir einiges ändern. Und da müssen wir an der Art und Weise, wie wir damit umgehen, ändern. Nämlich, dass man eben wirklich drauf achtet. Und ich habe auch so eine Patientin bei mir im Stall von meinen beiden Stuten, wo ich halt dachte, ich glaube, das Thema Magen ist gar nicht mal so ganz unwichtig bei der. Und ich bin ja mit der auch öfter in der Klinik mit Bell. Und die hat ja auch ECVM und natürlich diverse Probleme, die dadurch entstehen. Und wir haben dann in Absprache mit der Tierärztin in der Klinik auch nochmal die Fütterung geändert. Seitdem wir die Fütterung geändert haben, zickt die nicht mehr mit dem Sattel. Hm. Also ich will nur sagen, es ist nicht immer der Sattel, der dann die Magengeschwüre verursacht. Hm. Es kann halt auch einfach sein, es sind Magengeschwüre da und deswegen zicken sie mit dem Sattel. Aber wir müssen halt genau wissen, was ist die Ursache. Und das ist man den Pferden halt leider schuldig. Das ist genau das, was du sagst. Wir sind eben die Ressource und wir sind eben aber auch die Machthaber sozusagen. Und die Verantwortung für unsere Pferde müssen wir eben übernehmen und tragen. Und wir Menschen können ganz viel für uns entscheiden, wie wir mit unserem Stress umgehen, welche Stressoren wir vielleicht aus unserem Leben streichen wollen, um resilienter zu werden. Aber die Pferde können sich das eben nicht aussuchen. Und wenn ihr Situationen mit euren Pferden meistern wollt, das muss ja gar nicht immer ein Turnier sein. Das kann ja eben auch, eine Rallye sein oder irgendwie mal woanders ausreiten oder verladen, weil du einen schönen Ausritt noch mit einer Freundin irgendwo machen möchtest, ans Meer, in die Heide oder wie auch immer. Dann ist es halt auch in unserer Verantwortung, die Pferde da vernünftig drauf vorzubereiten, damit sie resilient mit dieser Situation umgehen können. So, und ich glaube, das ist das Schlusswort als Stimme der Pferde, die ich übernehmen wollte. Ich glaube, man kann das sehr, sehr viel weiter noch ausschmücken, vielleicht sage ich später noch 2-3 Punkte.
Gerade bei dem Stichwort Schmerzgesicht, da müsste ich natürlich auch wieder so an diese ganze Diskussion denken, die jetzt gerade auch auf Social Media, also zumindest in meiner Bubble, wieder so hochkocht, ne? Mit einfach, also gerade
Mit den Sportreitern Sport, und so weiter, ja. Ja,
die wirklich, ja, unisono eigentlich Schmerzgesichter zeigen. Also du total siehst ja kein Pferd traurig, im ne? hohen Sport, was kein Schmerzgesicht hat. Und das finde ich wirklich krass. Ich meine,
was man vielleicht dazu auch sagen darf, wenn die natürlich auf höchster Ebene Sport betreiben, ist auch so schwierig, weil das hat sich das Pferd ja auch nicht ausgesucht.
Das ist nicht ausgesucht, genau. Ich finde das auch so schwierig.
Aber es gibt ja wirklich Pferde, da hast du das Gefühl, boah, während die das machen, die sind voll dabei, die haben voll Bock. Und es gibt, glaube ich, 90% der Pferde, die da gar keinen Bock drauf haben. Also wenn du denen die Wahl geben würdest, das eine Tor geht auf die Weide und das andere Tor geht an Hänger auf ein Turnier, wahrscheinlich wären es über 90%, die woanders hinlaufen würden. Aber tatsächlich finde ich es spannend, wie auch die Gesichter aussehen nach den Prüfungen. Und einige sehen dann wirklich noch zufrieden kaputt aus. Mhm. Kennt man ja auch von sich selbst, wenn man Sport gemacht hat, dass man so denkt, oh, das war richtig gut, war super anstrengend und echt schwierig, aber ach, jetzt fühle ich mich gut. Und das erkennt man eben auch in den Gesichtern der Pferden bei einigen, aber wirklich sehr, sehr wenigen. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Handvoll. Ja. Und bei anderen siehst du wirklich, die sind einfach nur noch fix und fertig. Genau.
Ja,
und das ist einfach zu viel Scheiße, was da passiert, ja.
Und genau, und da finde ich einfach auch da, das ist für mich auch so ein Punkt, da wird halt diese von Natur aus ja sehr, sehr starke Resilienz der Pferde auch so ein bisschen ausgenutzt, ne? Da, also, weißt du, wie ich meine? Das Pferd erduldet viel, das Pferd erträgt ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, das als Resilienz zu bezeichnen, aber da gehen wir Menschen einfach ein Stück weit verantwortungslos damit um, ja, indem wir das einfach so übergehen, die Zeichen, die Pferde uns da zeigen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das inzwischen auch, ich war da früher auch anders eingestellt, ne, aber ich kann das wirklich ganz schwer nur noch ertragen. Ich finde das
haben wir ja auch Teil öfter ganz, uns ganz mal zwischendurch was zugeschickt und haben so gedacht, guck mal, das sieht toll aus, das sieht schrecklich aus.
Ja.
Und selbst von den Reitern im internationalen Sport, wo man dachte, ach, die machen es eigentlich ganz toll, denkt man so, what the hell,
da kannst du mit dem Pferd in eine Prüfung reiten?
Ja, wirklich. Da hättest du wirklich vielleicht nochmal, und selbst wenn sie das danach sagen, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, warum startest du denn dann?
Ja, dann überleg
also, wenn du schon merkst, dein Pferd kommt damit nicht klar, warum startest du denn dann?
Warum setzt du das Pferd
im Stress
aus? Das muss
ich ja vorher schon abgezeichnet haben.
Ja.
Weil, also man startet ja nicht von jetzt auf gleich in Aachen. Also man hat ja vorher auch schon mal Turniere oder ähnliche Situationen oder Auswärtstrainings oder, wo man doch merkt, uiuiui, das Pferd ist aber ganz schön wackelig und hat überhaupt gar nicht die Möglichkeit, hier stark dazustehen.
Und das
finde ich
der
halt
Punkt,
auch schon gewaltig.
Du setzt das Pferd dann ja einem Stress aus, dem es einfach überhaupt nicht gewachsen ist, ne? Und das ist einfach nicht fair. Und da finde ich auch, man darf sich die Frage stellen, was ist da wirklich ethisch überhaupt vertretbar? Also ich finde, wir müssen uns auch ehrlich gesagt als ReiterInnen die Frage stellen. Also wir als Reitsport insgesamt, wir müssen uns die Frage selber stellen. Wir müssen uns der Frage nach außen hin stellen, was ist denn ethisch vertretbar im Pferdesport? Wie weit dürfen wir gehen? So, das ist einfach legitim, das zu fragen.
Das Problem ist halt auch einfach, diese ganze Stressreaktion funktioniert ja auch über Freisetzung von Hormonen. Und diese Hormone, am Ende der Kette steht Cortisol. Und Cortisol macht halt einfach, dass die Pferde sich quasi selbst behandeln und dadurch auch nicht kaputt gehen. Und das kennen wir ja von unseren ganzen Workaholics auch. Genau, das können wir von den Workaholics auch, die dann sich wundern, dass sie auf einmal im Urlaub immer krank werden.
Ja.
Und das
oder
passiert
irgendwann
mit den Pferden
im Burnout
auch.
Landen.
Genau, und das passiert mit den Pferden auch. Die haben dann eine Pause oder die werden dann aus dem großen Sport genommen, bums, sind sie krank.
Genau.
Und dann fragen sich ganz viele, wie kann denn das sein? Also viele übernehmen ja doch auch irgendwie professionell gerittene Pferde und wundern sich dann, dass die auf einmal bei einem selbst ganz anders sind und dass die auf einmal ständig krank sind. Ja, das wären sie vorher auch gewesen, wenn sie sich nicht mit Cortisol selbst behandelt haben.
Hatten sie nur keine Zeit für quasi. Ja.
Genau, keine Zeit krank zu werden. Und das ist halt wirklich schwierig. Und das, was du eben auch sagst, sind Pferde jetzt wirklich resilient oder leiden sie einfach nur leise? Darf man eben auch nicht vergessen, dass Pferde halt Fluchttiere sind.
Ja.
Normalerweise, also unsere Pferde sind ja schon sehr, sehr weit domestiziert, aber normalerweise würden Pferde ja nicht zugeben, dass sie Schmerzen haben und dass es ihnen nicht gut geht, weil sie ja befürchten müssen, dann Opfer von Fressfeinden zu werden.
Ja.
Und deswegen erleiden sie natürlich sehr viele Sachen. Erst recht, wenn sie das Gefühl haben, man hört ihnen ja eh nicht zu. Und das ist eben auch so ein häufiges Thema, was man dann beobachten kann. Sobald du anfängst zuzuhören, kommt eine Sache nach der nächsten.
Ja.
Und du fragst was ist denn jetzt passiert?
Also ich glaube tatsächlich auch, dass ich für mich Resilienz bei Pferden so definieren, also positiv definieren möchte, dass ich wirklich sagen möchte, ja, ein resilientes Pferd ist ein Pferd, was wirklich mit dem Stress gut umgehen kann und nicht ein Pferd, was den Stress erduldet.
Na, was da herangeführt wird auch, genau, einfach, ne? Das muss man vielleicht, ja, dazu sagen. Man kann ja Situationen trainieren. Du kannst, genau, Verladetraining machen, du kannst Gelassenheitstraining machen, genau, du kannst Auswärtstrainings machen, bevor du auf ein Turnier fährst. Du kannst sogar Turniere unter Turnierbedingungen als Lehrgang vorher machen,
richtig,
und üben, um Pferde dort heranzubringen. Du kannst zu Hause einfach mal, das macht ja halt auch was mit dir und deinem Sitz, wenn du in Stresssituationen kommst, mit denen das Pferd dann auch wieder leben muss. Und deswegen kannst du auch zu Hause einfach mal vor einer Kamera reiten oder sagen, so, ich lade jetzt mal, ja, die Familie ein, ihr müsst euch da hinsetzen und ich reite vor euch. Das macht halt einfach was. Und es ist wichtig, dass wir unsere Pferde da heranführen, damit sie diesen Stress erdulden können, will ich es jetzt auch nicht sagen, sondern lernen, damit umzugehen.
Genau.
Und damit eben nicht in Stress können geraten, sondern resilient werden.
Genau. Eben nicht erdulden, sondern genau das andere, ne? Wirklich damit umgehen. Ja, ja, total. Genau. Total.
Ja, viel geredet.
Und, ja, aber ich fand's total spannend. Ich fand's richtig spannend. Und ich, weil wir jetzt gerade schon auch bei Stress erdulden und ertragen sind und so, glaube ich, würde ich jetzt auch mal zu meinem Fohlen springen, zu Fräulein Sternstunde, so heißt sie ja, genau, weil die ist nämlich für mich auch wirklich so ein Beispiel von einem mittlerweile sehr resilienten Pferdchen, aber auch eben nicht ganz freiwillig, sondern weil sie einfach schon wirklich sehr, sehr viel mitmachen und erdulden müsste. Also das Ganze fing an vor, mittlerweile sind es glaube ich schon, ich weiß gar nicht, 6, 7 Wochen. Also es ist schon eine ganze Weile.
Das war ja zum Anfang deines Urlaubs,
es
oder?
Es war Ende Juli. Ende Juli fing das an,
ja,
dass sie ein dickes Bein hatte. Und dann wurde erstmal eine Phlegmone diagnostiziert, dann haben wir natürlich behandelt. Es wurde erst ein bisschen besser, dann wurde es richtig dick, dann haben wir das Karpalgelenk geröntgt, weil es einfach auch geschwollen war, ohne Befund. Also ne, wir haben dann alles, ja, alles abgeklärt.
Das war aber alles noch zu Hause im Stall, oder?
Das war noch alles zu Hause im Stall, genau. Dann schien es so, als okay, also keine Gelenksbeteiligung, da müssen wir jetzt nur noch mal irgendwie das Antibiotikum umstellen und dann wird es schon werden. Und ich stand dann eben vor der Entscheidung, an dem Tag, wo auch geröntgt wurde, mit 2 kleinen Kindern mit dem Wohnwagen in den Familienurlaub zu
starten. Oh Gott,
war
schon alles vorbereitet.
Der Wohnwagen
alles, ja,
war, natürlich, der Wohnwagen war gepackt am Tag zuvor. Wir hatten alles irgendwie fertig. Wir mussten auf die Fähre. Das heißt, wir hatten auch wirklich einen fixen Termin, wo wir los mussten. Meine ganze Familie, insbesondere natürlich die kleinen Kinder, voller Vorfreude. Und ich stand dann da vor der Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Sag ich jetzt den Urlaub ab und sag, wir müssen jetzt zu Hause bleiben oder fahren wir in Urlaub? Und da war ich natürlich, ne, so total so quasi zwischen den Stühlen in meiner Rolle als Mama und in meiner, ja, Rolle als Pferdebesitzerin. Und dann habe ich für mich einfach entschieden, da ins Vertrauen zu gehen, zu sagen, okay, die ist hier in dem Stall sehr gut untergebracht. Da bin ich ersetzbar. Ja, die können das für mich managen mit meinem Fohlen. Bei meinen Kindern bin ich nicht ersetzbar. Und wir sind dann losgefahren. Das hätte ich tatsächlich, also wenn ich jetzt für mich so reflektiere, das hätte ich vor 2, 3 Jahren definitiv noch anders entschieden.
Naja.
Da hätte ich es nicht so loslassen können. Da hätte ich gesagt, nee, ich muss hier sein, ich muss das alles selber machen und ich muss das unter Kontrolle haben und hätte dann auch das priorisiert quasi vor meiner Verantwortung als Mutter. Heute sehe ich das halt einfach ein bisschen anders und sehe einfach so, da sind halt wirklich 2 kleine Kinder, die da absolut nichts dazu können und es gibt einfach Menschen, die mich jetzt an diesem Ort im Stall erstmal ersetzen und vertreten konnten, ne?
Ja.
Dann sind wir losgefahren. Es sah dann auch erstmal so aus, als würde das werden und als wir dann aber in Schweden waren, da wurde das dann richtig schlimm. Das Bein wurde richtig dick, es wurde nicht besser, also es wurde und wurde nicht besser.
Na, damit konnte man dann, ja, auch nicht so
damit
rechnen,
war gar,
ne,
nichts,
also,
rechnen. Es sah so aus, als
kennt
müsste man
ja
jetzt
jeder
noch
Pferdebesitzer, dass das Pferd mal ein dickes Bein hat, egal, ja, ob jetzt alt oder jung.
Und eine Phlegmone, also, lässt sich ja eigentlich ganz gut behandeln, so, deswegen war eigentlich so die Aussicht, naja, noch ein paar Tage Antibiotikum und ein bisschen Ruhe und dann ist es auch wieder gut, ne?
Mhm.
Das war nicht so. Irgendwann hat sich ein Abszess abgekapselt oberhalb des Karpalgelenks, der dann auch nach einem Tag aufgegangen ist und eine echt tiefe, eitrige Wunde gemacht hat.
Mhm.
Und dann kam auch relativ schnell schon die Aussage von der Tierärztin, also dass sie das jetzt im Stall nicht weiter betreuen kann. Dass ich mir jetzt quasi überlegen soll, das weiter zu versuchen im Stall, aber mit der Aussicht, dass das Fohlen es wahrscheinlich nicht packen wird. oder sie an diesem Tag jetzt heute in die Klinik zu fahren. Und ich war halt 15 Autostunden entfernt mit Wohnwagen, mit zwei kleinen Kindern.
Gerade losgefahren quasi,
nee,
oder was?
Nee, nee, da waren wir in Schweden dann. Das war ja schon, das ging ja eine Weile, dass wir immer noch dachten, das wird mit dem richtigen Antibiotikum wird es, ne? Und dann wird es halt plötzlich nicht. Und wir waren wirklich, also so, ich hätte nicht einfach in dem Moment.
Nee, da hättest du jetzt ja
nichts
machen
können. Ich hätte
nicht
einfach zurückfahren können, ne? So.
Ja.
Aber trotzdem, ich stand dann da in Schweden, habe diesen Anruf, oder ich saß im Auto, habe diesen Anruf bekommen. Ich hatte das schon irgendwie so, mein Bauchgefühl hatte mir das schon gesagt, so nachdem ich da schon gehört hatte, Abszess abgekapselt und aufgegangen, dachte ich schon so, okay, ich glaube, das geht hier nicht in eine gute Richtung. Da hatte ich auch schon überlegt, dann den Urlaub doch abzubrechen.
Obwohl aufgegangen ja erstmal, denkt man ja, ist ja vielleicht nicht so schlecht, ne?
Aber ich hatte ja auch die Fotos gesehen und dann dachte ich so, okay, das ist schon echt massiv. Und also da hatte ich dann auch überlegt, den Urlaub abzubrechen. Dann dachte ich aber wieder so, nee, guck mal, ne? Du bist hier einfach auch für deine...
Du kannst es eh nicht alleine machen,
du
ne?
Du kannst, so, ich bin medizinische Laie. Ich kann nichts besser machen, als es jetzt die Tierärztin könnte.
Ja, ja, klar.
Da bin ich ersetzbar. Für meine Kinder bin
schon
ich nicht
wieder,
ersetzbar
ja.
als Mama. Schon wieder diese Entscheidung, ne? Ja. Und dann stand ich da jetzt schon wieder vor so vielen Entscheidungen. Soll ich jetzt den Urlaub abbrechen, wo jetzt diese Entscheidung ansteht, ne? Soll das Fohlen in die Klinik oder nicht? Oder sage ich, okay, das schafft es halt jetzt nicht im Stall und das geht jetzt den letzten Weg über die Regenbogenbrücke. Und das war, es war völlig, ich
das
war komplett
stand
überfordert.
Ja im Gespräch, muss man ja auch wirklich
das
so sagen,
hat die
ne? Also das war
so
ja tatsächlich
gesagt.
Eine Option.
Es war eine Option. Und sowohl die Tierärztin als auch die Stallbesitzerin sagten halt zu mir, also sie würden ihr Fohlen nicht in die Klinik fahren. Aber für die ist natürlich auch ein Fohlen was anderes als für mich. Für mich ist es so dieses eine Stutfohlen,
ja, muss man
was ich mir so sehr gewünscht habe.
Stallbesitzer sind große Züchter.
So, genau. Ja, genau. Und auch die Tierärztin, die hat im größeren Stil gezüchtet. Ne? Also die sehen ein einzelnes Fohlen natürlich ganz anders, als ich es sehe. Für mich hat es einen ganz anderen Stellenwert. Für mich ist es ein Familienmitglied. Ne? Das ist irgendwie das Fohlen meiner geliebten Stella und das ist dieses Stutfohlen, was ich mir so sehr gewünscht habe. Und das ist natürlich emotional eine ganz andere Kiste. Ne?
Ja.
Aber ich stand dann da also vor dieser Entscheidung. So, was mache ich? Fahre ich das Fohlen in die Klinik? Und mit vorsichtiger Prognose, weil die Tierärztin mir auch sagte, sie kann mir nicht sagen, ob die Klinik da überhaupt was machen kann. Ob die nicht gleich sagen, nee, wir können da nichts mehr machen.
Ja.
Und dann habe ich das Fohlen nochmal verladen und nochmal gefahren und ihm das Fohlen nochmal diesem Stress ausgesetzt. Ja, und die Stute ja auch. Also, ne, du weißt, wie ich meine. Und also ich stand da und war ich erstmal verzweifelt. Ich habe erstmal geheult. Ich musste erstmal einfach heulen. Ich war erstmal einfach richtig fertig und wusste gar nichts.
Ja, weil also solche Situationen, in denen man auch selbst ja gerade gar nichts machen kann, klar,
diese
du musst entscheiden.
Machtlosigkeit.
Du musst entscheiden, aber du kannst ja nichts machen.
Genau. Ich war einfach völlig machtlos. Ich war so ausgeliefert, ne, dieser Geschichte. Und ich hatte auch das Gefühl, ich hab so in mir drin gehört, was alle anderen zu der Sache sagen. Aber ich wusste gar nicht, was ich eigentlich gerade dazu fühle, was ich eigentlich will, was eigentlich mein Weg ist. Ich habe nur für mich gemerkt, dass es für mich sich nicht richtig anfühlt, jetzt zu sagen, okay, ich gebe jetzt auf, ich gebe jetzt das Fohlen auf und jetzt lasse ich es dann einschläfern. So, da habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt so entscheide, irgendwie wäre ich dann nicht im Reinen mit mir. Aber ich war ehrlich gesagt, ich war komplett verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine Strategie und habe dann einfach für mich gemerkt, okay, ich brauche hier Klarheit. Ich muss einfach irgendwie wissen, was ich jetzt tue. Und ich habe es dann, habe gemerkt, ich schaffe das gerade alleine nicht. Und dann habe ich mein Telefon genommen und habe eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir angerufen, die eben auch Emotionscoachin ist. Und dann haben wir, ich glaube, 15 Minuten telefoniert, sind da einmal kurz reingegangen, haben geguckt, welche Emotionen
hat
ist das
eigentlich gerade. Hat die was mit Pferden zu tun?
Ja. Die hat auch Pferde selber, genau. Mhm.
Ich finde, das ist manchmal nicht ganz unentscheidend, jemanden zu haben, der dieses Pferdeleben, Pferdemädchenleben versteht.
Genau, die konnte natürlich, also ne, die konnte die Situation total gut erfassen und dann sind wir da einmal kurz reingegangen, haben geguckt, okay, welche Emotion ist es denn eigentlich gerade, die mich da so blockiert? Warum kann ich gerade keine Entscheidung treffen? Ne? Und dann waren wir relativ schnell bei der Verwirrung, dass ich einfach so verwirrt bin innerlich, weil ich einfach, ich höre alle anderen Stimmen, aber ich höre meine eigene Stimme nicht. Und dann war klar, okay, ich brauche mehr Informationen, ich brauche Klarheit. Und dann habe ich also diese Klinik angerufen, habe denen Bilder geschickt, habe mit denen telefoniert, habe von denen quasi nochmal eine andere Prognose bekommen, die dann deutlich optimistischer war und konnte dann für mich auch aus dieser emotionalen Klarheit heraus dann auch die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, jetzt spüre ich, was für mich stimmig ist, was für mich der Weg ist. Ich will das probiert haben. Ich will alles für das Fohlen versucht haben. Und dann haben wir also das Fohlen in die Klinik gefahren. Also natürlich nicht ich, aber ich habe es dann organisiert. Dann war sie da in der Klinik. Und obwohl eben quasi alle anderen mir gesagt haben, ich würde es nicht machen. Aber für mich war es in dem Moment einfach die richtige Entscheidung, ja, weil es einfach für mich halt dieses Herzensfohlen war und auch immer noch ist. Genau. Dann ist sie in die Klinik gegangen und ich habe dann eben nochmal beschlossen, loszulassen, ja, und zu sagen, okay, jetzt ist sie in der Klinik in guten Händen. Und habe dann auch mit meinem Mann gesprochen, mit meinen Kindern natürlich nicht so sehr das besprochen, mit meinem Mann besprochen, okay, solange das in der Klinik irgendwie so stabil ist, bleiben wir auch einfach hier im Urlaub, weil ich weiß, dass ich hier als Mama eine riesen Verantwortung habe, eine Verantwortung, die einfach noch größer als die Verantwortung meinem Pferd gegenüber. Und ich bin ja dann auch als Fohlenbesitzerin, als Pferdebesitzerin in meine Verantwortung gegangen, indem ich das Gespräch mit der Klinik geführt habe, indem ich abgeklärt habe, was ist möglich, indem ich diese Entscheidung getroffen habe, indem ich veranlasst habe, ne, sie wird dahin gefahren, so. Dann hatte ich für mich das getan, was in dem Moment möglich war, so dass es für mich dann auch stimmig war. Und war natürlich, also das ist jetzt, ne, grob zusammengefasst, das war halt ein Prozess natürlich, durch den ich da durchgegangen bin, und es war auch wirklich nicht einfach. Und wie gesagt, so diese erste Verzweiflung, deswegen wollte ich dieses Beispiel auch so gerne erzählen, weil ich finde, das ist auch so ein gutes Beispiel dafür, dass eben diese Emotionen, die erstmal da sind, diese Verzweiflung, diese Trauer, dieser Schmerz, diese Angst, das hat alles eine Berechtigung und es darf da sein und man darf da auch durchgehen. Man darf die zulassen und, ne, man darf auch dann weinen, und es ist super, super wichtig, das nicht wegzudrängen, weil sonst kannst du keine gute Entscheidung treffen. Und dann ist es eben gleichzeitig auch wichtig zu gucken, okay, aber was kann ich jetzt machen, damit es mir besser geht und damit ich eine Entscheidung treffen kann. Ne? Und das war dann eben für mich dieses kurze Telefonat und wirklich genau zu benennen, welche Emotionen sind da gerade und wie kann ich da jetzt weitergehen, wie kann ich da die jetzt auflösen, da rausgehen. Und rückblickend ist es ja so, das weißt du ja, dass die Klinik vielleicht nicht ganz optimal in einen oder anderen Bezug gehandelt hat.
Oder auch in mehreren.
Vielleicht auch mehreren, aber da genau möchte ich jetzt halt hier auch gar nicht näher drauf eingehen.
Ja.
Es ist so, und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, da könnte ich jetzt wieder mich mit Selbstvorwürfen zerfleischen und könnte mir sagen, so, oh, und hätte ich den Urlaub abgebrochen und wäre ich mal nach Hause gefahren, und natürlich war der Gedanke auch
aber
da.
Aber du hast, dachte, ja, keinen Fehler gemacht. Also,
nee, und ich konnte es nicht.
Du hast ja nicht falsch entscheiden.
Nein, ich konnte es auch nicht.
Du hast ja nicht falsch entschieden. So,
nein, ich konnte es nicht besser wissen in dem Moment. Und es war mit dem Wissen, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, auch einfach die Entscheidung, die richtige Entscheidung für mich. Ja, ja, weil du entscheidest ja immer nur mit dem Wissen, was du in dem Moment zur Verfügung hast, in dem du die Entscheidung triffst. Und damals hatte ich halt nicht mehr Wissen zur Verfügung. Ich wusste nicht, wie es laufen würde.
So, wie man das so weiß schön ich jetzt sagt, heute. Mit bestem Wissen und Gewissen. Ja. Ne? Also man hat ja nicht aktiv jetzt irgendwie falsch entschieden oder so.
Nein.
Das würde ja keiner in der Regel tun.
Nee, genau. Aber deswegen, also das finde ich immer nochmal so einen wichtigen Punkt, wie man sich selbst auch so ein bisschen helfen kann, sich nicht über eigene Entscheidungen so zu zermartern. Ja, weil man ja, also ich neigte früher dazu, so zu grübeln und dann mich so zu zermartern über Entscheidungen, die ich halt getroffen habe, und dachte so, das habe ich falsch gemacht und dadurch ist alles so und so schlimm geworden. Aber der Punkt ist ja, du entscheidest ja immer in dem Moment mit den Informationen, die dir zur Verfügung stehen. Du weißt nicht, was passieren wird. Und auch wenn du rückblickend sagst, oh Mann, das hätte ich mal lieber anders entschieden. Das sage ich jetzt auch mit der Klinik, sage ich auch rückblickend.
Ja.
Oh Mann, das hätte ich mal lieber anders entschieden. Hätte ich das vorhin in eine andere Klinik gefahren, wäre ich doch nach Hause gekommen, hätte mir selber ein Bild gemacht, was auch immer. Ja. Dennoch ist es so, in dem Moment hatte ich nicht mehr Informationen zur Verfügung. Und ich habe basierend auf diesen Informationen entschieden und da habe ich die für mich stimmige Entscheidung getroffen. Und deswegen zerfleische ich mich jetzt auch nicht mit Selbstvorwürfen. Ne? Deswegen sage ich jetzt für mich, ich habe es so entschieden. Ich habe entschieden, loszulassen. Ich habe entschieden, diese Verantwortung abzugeben in dem Zusammenhang, wo ich sie abgeben konnte, weil ich in meiner Rolle als Fohlenbesitzerin irgendwie ersetzbar bin von medizinischen Fachkräften, in meiner Rolle als Mama meinen Kindern gegenüber eben nicht so ersetzbar bin. Und den Punkt finde ich einfach auch nochmal total wichtig, weil ich ja auch finde, Resilienz hat auch einfach immer was Vorwärtsgewandtes. Also ja. Ne, man könnte jetzt, also auch gerade in der Situation, ich könnte jetzt so in der Rückschau hängen bleiben und könnte jetzt sagen so, oh, hätte ich das mal anders gemacht und wäre ich da mal nach Hause, dann wäre das alles nicht passiert und oh, habe ich das falsch gemacht und wie blöd ja bin ich eigentlich. Und
also das stimmt ja nicht, es hätte ja trotzdem auch passieren können.
Es hätte passiert, aber vielleicht hätte ich es eher gemerkt und hätte sagen können, hey, da müssen wir aber nochmal nachschauen oder so. Ne? Also, aber es ist jetzt auch überhaupt nicht zielführend, darüber zu sprechen. Ne? Ich denke, man darf das einmal für sich angucken, man darf das reflektieren, man darf daraus dann für die Zukunft was mitnehmen. Man darf sagen, okay, in Zukunft mache ich es dann vielleicht lieber so und so. Aber ich finde halt super wichtig in Bezug auf die Resilienz ist diese Vorwärtsgewandtheit, ist ja auch dieses nicht in der Rückschau so hängen zu bleiben. Nicht sich zu zerfleischen über Dinge, die nicht mehr zu ändern sind, die einfach so waren, wie sie waren, sondern zu gucken, was mache ich denn jetzt damit und was bedeutet das für die Zukunft?
Ja.
Also das ist mir einfach noch so ein wichtiger Punkt. Genau. Und das ist also die Geschichte meiner kleinen süßen Fräulein Sternstunde und vielleicht einmal ganz kurz. Also ich will gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es ist ja nicht bei dieser Wunde geblieben einfach. Sondern es kam dann eben noch eine Krankheit dazu, die auch jetzt noch behandelt wird. Ich denke, wir sind auf dem besten Weg, den wir momentan gehen können. Aber sehr viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber es ist trotzdem
nach wie vor einfach heftig, ja.
Genau, es ist einfach nach wie vor eine heftige Situation.
Und ich finde aber, um jetzt nochmal den Bogen zur Resilienz zu nehmen, du hältst es jetzt in dem Fall so sehr an deiner Entscheidung fest. Es gibt ja aber auch Situationen, da hat das überhaupt nichts mit Entscheidung zu tun.
Voll.
Also, können ja noch mal einen Bogen zu meiner Geschichte nehmen. Voll. Ich habe keine Wahl. Mich hat eine Krankheit betroffen, wo keiner falsch gehandelt hat, wo ich niemandem Vorwurf machen kann, auch mir selbst nicht, die scheiße selten ist und die einfach jetzt den Weg nimmt, dass ich eine neue Leber brauche. Und sobald ich diesen Satz ausspreche, denke ich, ich rede über jemand anderen. Weil du siehst mich hier gerade. Du siehst mich hier gerade und ich denke so, also so krank sehe ich ja jetzt nicht aus, oder?
Warte, meine ich mich?
Nein, es ist tatsächlich so. Es ist so komisch, weil ich bin jetzt ja gerade in einer recht guten Phase. Ich weiß auch, das letzte halbe Jahr hatte ich so viele Infektionen, die auch einfach dafür sorgen, dass die Ärzte gesagt haben, also naja, ihr Blutbild spiegelt nicht so ganz wider, wie schlecht es ihnen geht. Und wir wollen wahrscheinlich die wollen wahrscheinlich im UKE einen Sonderantrag stellen, damit ich schneller aktiv gelistet werde, wo ich dann so denk,
brauche ich doch gar nicht.
Ja, nein, also, weißt du, ich bin in diesem Zwiespalt zwischen, finde ich das jetzt gut? Weil es könnte ja bedeuten, dass ich dann im Zweifel auch schneller ein Organangebot kriege, so heißt das nun mal dann. Ja. Oder finde ich das nicht gut, weil ich will das ja alles gar nicht. Weißt du? Ich habe gar keine Wahl, das nicht zu wollen. Also, gar keine Frage.
Nee,
also,
du hast keine Wahl,
Doch, du hast eine Wahl, ist ja dein Körper. Also es ist ja mein Körper.
Könntest, klar, wenn ich jetzt sage, sagen, will ich
sorry
nicht.
Leute, Organtransplantation, also könnte mit jemand anders machen, aber nicht mit mir.
Ja.
Das ist meine Wahl. Also, das hat mich tatsächlich die Transplantationspsychologin, bei denen man ja auch rumhängt dann, gefragt. Hatten Sie irgendwann mal auch das Gefühl, Sie möchten das alles gar nicht? Und ich so, ja, ich möchte das alles gar nicht, aber ich habe gar keine Wahl. Und, also, natürlich möchte ich das alles nicht. Das habe ich für mich null ausgesucht und wie gesagt, keiner ist schuld, keiner kann was dafür. Und trotzdem ist da eine Autoimmunerkrankung, die einfach langfristig meine Leber zerstört und meine Leber wird jetzt in einer Leberzirrhose enden und am Ende dieses Leberzirrhose-Prozesses steht einfach Organversagen. Ohne Leber kein Leben. So, ja, natürlich möchte ich leben. So, gibt aber auch Menschen, die gehen mit ihrem eigenen Leben irgendwie anders um und denken sich, nee, auf gar keinen Fall. Also das lasse ich nicht mit mir machen. Es gibt auch ja einfach große Ängste, die dahinter stehen. Und die habe ich ja auch, keine Frage. Also es ist einfach unfassbar, was da alles mit dranhängt an diesem Rattenschwanz. Aber nur einmal kurz, klar, das ist jetzt ein heftiges Fallbeispiel. Und auch da habe ich wieder das Gefühl, ich rede nicht über mich, weil das einfach, es geht mir jetzt gerade gut oder relativ gut.
Ja.
Und ich sehe nicht danach aus, als wäre ich jetzt kurz vor Organversagen und bin ich ja auch de facto nicht. Und es fühlt sich sehr weit weg an, aber es ist wahrscheinlich sehr viel näher dran, als ich es mir jetzt vorstellen kann. So, aber du zermarterst dir so das Hirn in Anführungszeichen oder eben auch nicht, weil du sagst, ich habe das so entschieden, ich bin fein damit. Ist ja auch richtig. Will ich? Das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen, sollte jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich dich da ankreiden. Aber es gibt ja einfach Situationen, in denen kannst du eine Entscheidung treffen und entscheidest dich, falsch oder richtig, jetzt auch egal, und gehst damit aber resilient um und sagst einfach, kann ich jetzt nicht ändern. Habe ich so entschieden, fail fast, wie Gina immer so schön sagt.
Genau.
Hier vom Business mit Pferd. Und weiter geht's. Ich kann rückblickend nicht ändern. Also ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ich kann nur gucken, wie ich jetzt zukünftig damit umgehe.
Genau das.
Und natürlich, solche Entscheidungen, auch in Business-Hinsicht, in privater Hinsicht, hatte ich ja auch schon. Ist einfach so. Ja. Da muss man einfach, glaube ich, relativ schnell sagen, abgehakt, das war einmal, aber was ist jetzt und was kann ich daraus machen?
Genau.
Das ist, glaube ich, das, was Resilienz auch ausmacht. Aber es gibt eben leider auch Situationen, da gibt es nicht abgehakt, weil ich weiß gerade nicht, wie ich meine Situation abhaken sollte.
Nee, aber weißt du, wo du das
und
jetzt gerade so gesagt
auch
hast.
Viele andere Sachen, wo man so denkt, ja, aber was soll ich denn jetzt damit machen? Also genauso zum Beispiel mit Belle, mit ihrem ECVM. Und das sind ja viele Pferde, die mit diesen Handicaps leben. Und sei es nun ECVM haben oder was ja auch, ich nenne es jetzt mal Modeerscheinung, ist es ja nicht, ist einfach jetzt etwas, was man besser rausgefunden hat. PSSM oder MIM oder so weiter. Ne, das sind ja Sachen, die sind jetzt da. Da gibt es keine Entscheidung, sondern das Pferd ist da.
Nee, es ist ja auch.
Und die Verantwortung übernimmst du nach wie vor.
Das ist so. Das ist ja auch diese ursprüngliche Geschichte bei meinem Fohlen, bei Fräulein Sternstunde. Das hat ja auch gar nichts mit irgendeiner Entscheidung von mir zu tun. Ne? Also ich habe jetzt da vielleicht, wir haben jetzt über diese Entscheidung geredet, weil ich das einfach ein total wichtiges Thema finde, so dieses sich über eigene Entscheidungen zermartern oder halt nicht. Mhm. Ne? Aber ich glaube, für mich ist jetzt auch diese Entscheidung in dem Zusammenhang gar nicht so wichtig. Also das hat jetzt vielleicht ein bisschen viel Raum eingenommen.
Ja.
Es ist ja auch tatsächlich so, dass diese...
Ja, auch nicht unwichtig, weil es gibt ja viele Situationen. Also es sind ja quasi diese zwei Möglichkeiten. Du hast eine Entscheidung getroffen und daraus ist vielleicht was dumm gelaufen oder so.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht deine Schuld.
Nee.
Geht auch gar nicht um Schuld oder nicht Schuld. Nee. Aber um den Umgang mit Situationen, die schwierig sind.
Genau. Und es ist ja so diese Grundgeschichte, also dieser Abszess im Bein. Ja, das hatte nichts mit einer Entscheidung von mir zu tun. Und auch diese zweite Infektion, die sie halt bekommen hat, die hatte auch wiederum nichts mit einer Entscheidung von mir zu tun.
Nee.
Also meine Entscheidung betraf nur so dieses, bin ich selbst vor Ort und überwache in Anführungszeichen das Ganze halt vor Ort oder tue ich es nicht. So, ich habe nicht dazu beigetragen, dass sie diese Krankheiten bekommt oder nicht bekommt. Das lag absolut nicht in meiner Macht. Und ich glaube tatsächlich, dass, und deswegen muss ich da jetzt gerade nochmal, als du so erzählt hast, so ein bisschen drüber reflektieren. Ich glaube, das macht es auch häufig ja nochmal schwieriger, wenn Dinge außerhalb unserer Kontrolle passieren.
Total.
Wenn wir das nicht beeinflussen können, wenn wir einfach machtlos sind, wenn wir ohnmächtig sind, wenn wir einfach, du kannst es nicht kontrollieren, du kannst es nicht steuern.
Aber
also du kannst nicht sagen, ich habe das nicht, weil es ist so. Es passiert dir, du hast es, du darfst damit dann umgehen. Und da sind wir ja dann wieder dieser Umgang damit, mit den Faktoren, die du eben nicht beeinflussen kannst. Das ist ja dann die Resilienz. Das ist ja genau das.
Und häufig kommt aber bei diesen Situationen, die uns einfach so passieren, sei es Krankheiten, sei es was auch immer, dann kommt immer so, warum ich?
Ja.
Und auch diese Frage, ne, bringt uns ja gar nicht weiter. Es passiert einfach.
Ich
es
glaube,
passiert ganz vielen Menschen und ganz vielen Tieren auf dieser Welt einfach extrem viel Scheiße.
Ja.
Und dieses, warum ich, wird dir nie einer beantworten können, ist halt einfach so.
Genau, es
und
ist halt
so. Und vielleicht darf man für sich einfach raussuchen oder das so beantworten, so, ja, ich hab es halt jetzt, es ist jetzt da und ich kann das.
Ja.
So, versuchen sich einfach stark hinzustellen.
Ja,
ich kriege
so diese
das
Akzeptanz,
hin.
Diese Akzeptanz.
Ja.
Und du hast jetzt gerade, ich muss da jetzt einmal kurz weitermachen, weil du schon zwei Punkte total schön angesprochen hast. Es gibt nämlich so ein Modell, das heißt die 7 Säulen der Resilienz. Und das habe ich einfach mal mitgebracht, weil ich dachte, das ist vielleicht auch nochmal ganz schön, das so ein bisschen.
So kriegen wir eine schöne Übersicht zum Ende sozusagen.
So auf so ein theoretisches Fundament zu stellen, weißt du? Also ich finde es nämlich super hilfreich, weil du hast jetzt zwei davon schon so, eigentlich hast du schon ganz viele angesprochen. Ich sag sie dir jetzt mal und dann können wir da ja nochmal ein bisschen reingucken.
Bei mir ist es ja immer nur Intuition, bei dir ist es ja Fachwissen.
Mal so, mal so. Nein.
Naja, was das angeht.
Ja, was das angeht schon, aber ansonsten vertraue ich auch wirklich sehr, sehr viel auf meine Intuition, weil ich da auch einfach, glaube ich, gut mitfahre. Ja, so ist es. Die erste Säule ist der Optimismus. Und das hast du gerade schon gesagt, ne? So dieses darauf vertrauen, dass du das schaffen kannst, dass es irgendwie trotz der Krise irgendwie Möglichkeiten gibt, ja, dass es gut werden kann. In deinem Fall wird es nicht gut, in deinem Fall ist die Möglichkeit vielleicht wirklich diese Organtransplantation, aber dieser Optimismus, ne, den hast du gerade schon wirklich da mit angesprochen. Die zweite Säule ist die Akzeptanz. Auch ganz wichtig, das war ja auch das, was du gerade meintest, du musst es halt so annehmen, dass es halt so ist. Diese Frage, warum passiert das jetzt gerade mir, warum bringt muss es sein? Was. Das bringt niemandem was. Natürlich taucht die Frage auf, die ist mir ganz ehrlich in Bezug auf Fräulein Sternstunde auch aufgetaucht. Da dachte ich auch so, ey, warum denn mein Fohlen? Warum nicht irgendein, nicht, dass ich es irgendwem gönnen würde, ja?
Nein, auf gar keinen Fall.
Aber warum denn nicht irgendein Fohlen bei einem Züchter, der sowieso jedes Jahr irgendwie 20 Fohlen laufen hat? Warum denn dieses eine Fohlen? Warum muss es sein? Natürlich habe ich mich das gefragt. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die darf da sein, die darfst du dir anschauen, die darfst du dir stellen, du darfst den Schmerz darüber fühlen. Das finde ich total wichtig. Und dann darfst du sie loslassen. Dann darfst du sagen, okay, es ist so. Es betrifft jetzt meinen Fohlen oder in deinem Fall, es betrifft halt mich. Es ist so.
Ja.
So. Und da hat keiner Schuld dran. Ich habe nichts dazu beigetragen. Niemand hat da irgendwie was zu. Es ist so. Diese Akzeptanz. Und dann, das haben wir vorhin auch schon gesagt, so eine Lösungsorientierung braucht es auch als dritte Säule quasi, dass du eben nicht im Chaos stecken bleibst, so wie ich da in meiner Verzweiflung mich da tiefer reinsinken lasse und nur noch heule und weißt du, am Boden bin und nichts mehr kann, sondern zu gucken, okay, ich habe es jetzt zugelassen, diese Emotionen sind da, die sind okay, ich habe die jetzt einmal auch zugelassen, rausgelassen, das ist wichtig, ich habe die einmal gefühlt und jetzt darf ich auch gucken, wie geht's denn weiter? Wie kann ich einen Handlungsplan für mich entwickeln, der stimmig ist? Ne? Und das tust du ja auch immer wieder. Und ganz, ganz wichtig finde ich auch, die Säule Nummer 4 ist, die Opferrolle zu verlassen. Also.
Boah, da gibt es aber Leute, die sind da super gerne drin.
Du, es gibt auch Leute, die sind ihr Leben lang in der Opferrolle. Ja,
Wahnsinn,
und das,
oder? Da frage ich mich immer, wo kommt das her? Hat das... Vielleicht hat man es so gelernt, weil die Eltern das auch immer so gemacht haben, oder?
Ja. Weiß ich nicht. Also in meiner
hilft
Familie,
es einem weiter? Manchmal hilft es einem vielleicht auch weiter.
Ich glaube, die Opferrolle tut natürlich auch was für dich, weil sie dazu führt, dass du sehr viel Aufmerksamkeit von außen bekommst. Weil sie dazu führt, dass du sehr viel Mitleid, Mitgefühl bekommst. Weil sie auch natürlich beinhaltet, dass du selber ja nicht in der Verantwortung bist. Weil irgendwer anders ist ja schuld, wenn du das Opfer bist. Das heißt, du musst diese Verantwortung, diese Schuld, was auch immer es ist, nicht fühlen. Gleichzeitig nimmt dir die Opferrolle natürlich jeglichen Handlungsspielraum. Weil solange du Opfer bist, kannst du nichts ändern. Du, ne? Solange du nicht in deine Verantwortung gehst, solange du nicht sagst, ich bin hier nicht Opfer, sondern ich kann gestalten, bist du ausgeliefert. Und es gibt Leute, die verharren ein Leben lang in der Opferrolle. Ich glaube tatsächlich, dass das auch familiär irgendwie erlernt ist.
Ja. Das sind auch die Leute, die immer so gerne sagen.
Da machen wir natürlich noch mal ein ganz anderes Thema jetzt auf.
Aber das sind auch, glaube ich, oft die Leute, die sagen, die da oben.
Wo ich dann so denke,
oh, das bringt uns jetzt auch weiter, die
da oben. Das bringt uns gar nicht weiter. Aber genau, ich glaube, diese Opferrolle, ne, man kann sich das ja schon erklären. Es tut viel für einen und gleichzeitig nimmt es einem halt auch wirklich komplett die Möglichkeit, überhaupt was zu ändern. Ne? Weil wenn du das Opfer bist, dann sind ja immer die anderen schuld. Du hast ja nie die Verantwortung. Du hast also auch keine Macht, irgendwas zu verändern. Das finde ich wirklich einen super wichtigen Punkt. Und da sind wir auch schon bei der Säule 5, nämlich genau das Ding, Verantwortung übernehmen. Ne? Also Verantwortung übernehmen für dich, in die Eigenverantwortung gehen. Da spielt, finde ich, auch wieder das mit rein, was wir anfangs gesagt haben, auch gut nach dir selber gucken. Auch in stressigen, in Krisensituationen zu gucken, ey, was brauche ich denn, um aufgeladen zu sein? Das fällt da auch rein in das Verantwortung übernehmen, ne? Dann so eine weitere Säule, Nummer 6, ist die Netzwerkorientierung, also so quasi ein soziales Netzwerk, einfach zu gucken, wo kann ich mir denn Hilfe, wo kann ich mir Unterstützung suchen, ne? Das nicht komplett alleine lösen zu wollen, das trägt natürlich auch zur Resilienz bei, einfach zu sagen, mit wem kann ich vielleicht mal drüber sprechen. Ich habe zum Beispiel da meine Emotionscoaching-Kollegin angerufen, ich habe mit der Stallbesitzerin, mit der Tierärztin gesprochen, mit der Klinik gesprochen, also einfach zu gucken, mit wem kann man reden, da fällt mir jetzt zum Beispiel auch als Punkt ein Selbsthilfegruppen, wenn die denn konstruktiv orientiert sind. Aber das kann auch so ein Ding sein. Einfach
aber
mit
so
anderen.
Weit muss es ja manchmal eben noch gar nicht gehen. Es kommt ja auch auf das Thema an sich an. Also genau. Ich zum Beispiel hätte jetzt auch die Option gehabt im UKE, da habe ich auch gedacht, ne, ich bin dann da zur Psychosomatik gegangen, weil so eine Geschichte natürlich was mit einem macht.
Aber das ist ja
so
auch schon
sagt.
Da hast du dir ja auch schon ein Netzwerk geholt. Irgendwie. Ja. Da hast du dir auch schon Unterstützung geholt.
Das stellen die dir natürlich auch, ne? Also dieses Transplantationsteam, diese Ambulanz, das ist wirklich unfassbar. Das stellt man sich als Außenstehender auch nicht so vor, was da alles mit dranhängt, was man alles machen muss und was es aber auch alles an Möglichkeiten gibt und wie viel die wirklich auch bedenken. Also ich glaube, gerade, dass die auch so Transplantationspsychologen mit dabei haben, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber ich war davor eben bei der Psychosomatik und die konnten halt natürlich auch nur anbieten, ja, wir hätten jetzt hier so ein Gruppenprogramm für sie, da sind halt viele Leute mit Autoimmunerkrankungen drin. Und dann dachte ich so, ah, nee.
Hab ich da Bock drauf?
Das ist für mich nix, weil ich einfach, ich finde, das kann einem auch die Positivität nehmen.
Ja.
Weil nur noch mit Kranken darum, also Entschuldigung, für mich ist das schon schwierig, im Krankenhaus zu sein. Das lässt mich jedes Mal sehr viel kränker fühlen, als ich mich jetzt so normal im Alltag fühlen würde. Und dann nur mit einer Gruppe zusammenzusitzen von 8 Leuten, die alle Autoimmunerkrankungen und natürlich irgendwie daraus resultierende psychische Probleme haben, dachte ich so, also sehr deprimierend. Das muss es gar nicht sein. Aber für mich habe ich ja entschieden, ist das nichts. So, und man ist sowieso, wenn man dann in der LTX-Ambulanz da ist, also diese Transplantationsambulanz, bist du sowieso psychologisch mit abgedeckt. Also die sind für einen da. Und das ist halt, glaube ich, sehr viel spezifischer dann auch als nur so ein Gruppenthema. Trotzdem will ich das nicht sagen, dass das jetzt nichts ist. Es gibt ja auch richtig gute Gruppencoachings im Hinblick auf emotionale oder psychische Themen oder auch einmal einfach auch emotionale Stärke. Ne?
Ja.
Wo es vielleicht helfen kann, zu sagen, hier, guck mal, wir haben alle ähnliche Themen, wir ticken alle irgendwie gleich und haben irgendwie das gleiche Ziel. Für mich persönlich war es nur nichts, aber wegen dieser Netzwerkorientierung, was du da jetzt gerade sagst, auch mit wem spreche ich darüber?
Ja.
Ich gehe ja zum Beispiel mit meinem Thema relativ transparent um. Es gibt aber auch Leute, die sagen, oh mein Gott, wieso machst du das? Und dann denke ich so, weil es sich für mich sonst wie zwei Leben anfühlen würde. Also es fühlt sich ja so schon für mich wie zwei Leben an, weil es mir mal schlecht geht und mal nicht. Und weil ich meinen Job mache und für meine Tiere da bin, für meine Familie da bin und irgendwie an Unternehmensentwicklung ja auch trotzdem denke und meine ganzen Sachen sehe, die ich trotzdem ja machen kann. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig zu sagen, ich bin doch nicht unverwundbar. Also ich bin doch nicht hier Supergirl und stehe da irgendwie und kann alles und mach alles, sondern ich habe hier auch einen wahnsinnig großen Rucksack, den ich mit mir rumschleppe. Und das ist ja nur ein großes Thema. Natürlich haben wir alle irgendwie Themen. Und ich finde immer, das ist auch wichtig zu zeigen, dass man trotzdem Mensch ist. Und ich finde es auch wichtig zu zeigen, dass es dieses Thema Transplantation überhaupt gibt und dass die Menschen sich alle einzeln vielleicht mal Gedanken darum machen, ob sie Organspender sein wollen oder nicht. Und das ist natürlich ein großes langfristiges Thema, was mir auch wichtig ist dabei, weil ich es nach wie vor, sorry für den kleinen Schwenk hier jetzt, ich finde es richtig scheiße, wie es in Deutschland geregelt ist. Es ist nach wie vor so, dass du dir ja aktiv Gedanken darüber machen musst, ob du Organspender sein willst oder nicht. Und in anderen Ländern in Europa ist es genau umgekehrt. Da musst du widerrufen, dass du es nicht sein möchtest. Und in Deutschland sind sie, glaube ich, seit einigen Jahren mittlerweile schon dabei, diese Widerrufsregelung zu versuchen durchzusetzen. Und das funktioniert einfach nicht. Und das ist so super traurig. Und da geht mein Appell an alle raus, die gerne ohne Helm reiten. Holt euch doch bitte einen Organspendeausweis. So viel zum Humor und der Positivität und dem Spaß, den man trotzdem in der ganzen Scheiße auch haben kann.
Ja, ja. Also
für
ich
mich
finde,
gehört ganz viel schwarzer Humor dazu.
Ja. Na klar, das ist deine Strategie, ne, damit irgendwie gibt's halt halbwegs auch umzugehen. Genau. Ja. Nee, ich denke so Selbsthilfegruppen, ne? Also ich denke, das darf jeder für sich entscheiden. Ne?
Ich denke,
der Austausch mit anderen Betroffenen kann total helfen. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel drüber nachdenke, so die Selbsthilfegruppe der Mütter. Also es hilft ja durchaus.
Die sieht so aus, dass man eigentlich schläft.
Nee, also ich meine, es hilft ja durchaus, sich einfach mit anderen Müttern von Kleinkindern auszutauschen zum Beispiel und festzustellen, so okay, ey, das ist nicht nur bei uns so, dass ein falsch geschnittenes Brot einen Wutanfall auslösen kann. So Sachen, gut, also das weiß ich mittlerweile, ne, auch durch meine sonstige Arbeit. Aber egal, da will ich ja jetzt noch gar nicht so viel erzählen.
Aber es ist so witzig, wenn du das so sagst, weil wir waren letztens auf einem Geburtstag von einem Dreijährigen eingeladen.
Ja. Oh ja.
Und wir hatten halt den Zehnjährigen dabei.
Ja.
Und es ist einfach so schön zu sehen, so, wir sitzen da, der Zehnjährige ist der Superheld von den Kleinen quasi, ja, weißt du, die finden das super, dass jemand Großes dabei ist. Und du sitzt da und die sind dann auch so, oh danke, dass ihr den Großen mitgemacht habt, ist ja total toll und dass ihr das alles so mitmacht und so. Und das war irgendwie so ein Highlight für die und ich dachte nur so, ach, sind das alles süße kleine Problemchen, die sie da haben mit, ja, den süßen kleinen Kindern. Und gleichzeitig bin ich so froh, dass es einfach bei uns mittlerweile ja schon so lange her ist.
Ja, weil wenn du da drin Thema steckst, sind das nicht so kleine Probleme.
Ja,
ne? Das kann
natürlich
wirklich wahnsinnig fordernd sein.
Es ist auch so total schön, so ein älteres Kind zu haben, ja, was sich äußert, normal,
ja,
sag ich jetzt, also
ja, genau,
verbal unterhaltend äußert und nicht einfach nur irgendwas der Scheiße. Bah!
Genau, ja, genau. Aber deswegen meine ich, also ich glaube, so dieser Austausch mit anderen Betroffenen, ne, der kann halt auch total hilfreich sein. Muss nicht der Weg,
ja,
sein, aber der kann super hilfreich sein, ne? Auch
ja,
wenn ich jetzt so an
schon
an kranke Pferde denke oder so. Vielleicht gründe ich ja eine Selbsthilfegruppe für.
Auch sehr deprimierend, oh Gott. Innen
von kranken Fohlen oder so.
Oh nein, bitte nicht.
Oder ich mache einen Online-Workshop für Pferde, für BesitzerInnen von erkrankten
Resilienz
Pferden.
Für Pferdebesitzer.
Ja,
fertig.
Voll gut, oder?
Um das hier mal
schreibt. Wer wäre da dabei?
Auf.
Also wenn ihr da dabei seid, dann
dabei.
Schreibt mir, mach ich, kann ich machen.
Die siebte Säule fehlt noch, merke ich gerade, oder?
Säule
hattest du die eben
die
schon
siebte
gesagt?
Säule, nee, aber da haben wir vorhin
da
auch drüber gesprochen.
Da bin ich ganz von abschwenken.
Die siebte Säule ist die Zukunftsplanung. Also gerade diese Vorwärtsorientierung. Ne? Also wirklich,
okay,
zu sagen, nicht in der Rückschau in Schuld oder Fehlern oder sonstigem hängen bleiben, sondern einfach
nach vorne
gucken,
gerichtet schauen.
Ja, also was mache ich jetzt damit erstmal mit der Situation und was kann ich daraus vielleicht auch lernen fürs nächste Mal, wenn ich in eine ähnliche Situation,
ja,
komme, ne? Also genau. Ich wiederhole noch mal kurz die sieben Säulen, weil jetzt haben wir so viel zwischendrin geredet. Also wir hatten Optimismus.
Ich habe sie mir auch alle notiert.
Ja, fein.
Ja, ich lerne ja auch immer noch dazu.
Richtig cool. Also, wir haben Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerkorientierung und Zukunftsplanung.
Ja.
Genau, das sind so die wichtigen Punkte. Wer da tiefer einsteigen will, kann man natürlich auch einfach googeln und kann da nochmal ein bisschen weiterlesen. Aber ich finde dieses Modell einfach super, super hilfreich. Und was ich auch hilfreich finde, worüber wir ja auch im Vorgespräch schon kurz gesprochen haben, Resilienz ist ja, also wir wissen mittlerweile durch verschiedene Studien, dass es angeborene Resilienz gibt, dass es offenbar Menschen gibt, die resilienter sind als andere, einfach von Geburt an, von Natur aus sozusagen. Da gibt es anscheinend eine genetische Komponente, die könnte ich könnte jetzt die entsprechenden Gene hier vorlesen, aber das lasse ich jetzt mal, ja. Zu Deutsch, manche Menschen starten quasi einfach mit mehr Resilienzpunkten als andere ins Leben. Was gleichzeitig nicht bedeutet, dass Resilienz ein Schicksal ist, weil Resilienz lässt sich natürlich entwickeln und trainieren. Und zwar nicht, Spoiler und kleine Überraschung, nicht,
mit
indem man Frust immer vermeidet und Emotionen verdrängt.
Tadam.
Das ist kein Resilienztraining, sondern Resilienz lässt sich natürlich so trainieren, dass man wirklich sich Herausforderungen stellt und daran wächst und auch, ganz, ganz wichtiger Punkt, ich wiederhole es einfach nochmal, die zugehörigen Emotionen einfach aushält. Einfach mit den Emotionen,
ja,
ist und sagt, hey, ihr habt eine Berechtigung, es ist okay, dass ich jetzt traurig bin, dass ich Schmerz fühle, dass ich Angst habe, dass ich mich schuldig fühle, was auch immer da dazu gehört. Und dann aber eben wieder auf diese sieben Säulen guckt und nicht darin stecken bleibt, sondern guckt, ne, wie kann ich da rauskommen, was kann ich damit machen und haben wir ja gerade drüber gesprochen.
Ja.
Weil es ist ja einfach so, wer Frust halt immer nur vermeidet, der macht ja auch nie die Erfahrung, dass er was aushalten kann. Und das gilt,
ja,
auch, da möchte ich jetzt nochmal einmal den Bogen zu unseren Kindern schlagen, weil wir da ja auch gerade schon waren, gilt natürlich auch für unsere Kinder. Ja, es macht auch einfach keinen Sinn, unsere Kinder immer vor allem Frust zu schützen. Klar, wir würden als Eltern, ich fühle das total, als Mama, ich würde so gerne meine Kinder vor allem schützen. Ich hätte so gerne, dass sie nie irgendwas Doofes erleben, dass sie nie irgendwie einen Frust erleben. Aber es geht nicht. Und
das
ist auch
ehrlich
gesagt
die Lebensrealität.
Nee, und es ist auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gesund für die Entwicklung. Ne? Es bedeutet jetzt,
ja,
nicht, dass ich absichtlich meine Kinder irgendwie ins offene Messer laufen lasse und in einen riesen Frust reingeraten lasse, sondern nein, natürlich schaue ich strukturell vorher, was kann ich als Mama machen, um ihnen den einen oder anderen Frust einfach zu ersparen. Also ich muss nicht,
ja,
jetzt sehenden Auges und bewusst Situationen kreieren, in denen meine Kinder Frust erleben, damit sie das trainieren. Ja. So nicht. Aber es gibt ja einfach genügend
aber
Situationen.
Aber solche Ansichten gibt's ja auch. Das ja, muss er lernen. Nee.
Ja, stimmt. Aber nein, muss man nicht.
Anders.
Nein, man darf es den Kindern schon schön machen. Man darf den Kindern schon ein bisschen versuchen, Ponyhof zu Hause zu machen, ne? Finde ich schon. Mhm. Das passiert schnell genug, dass sie konfrontiert werden mit anderen Herausforderungen, so. Aber es gibt halt Situationen, wo ich meine Kinder nicht vor Frust schützen kann. Und dann darf ich mir auch einfach als Mama sagen, es ist auch eine total wichtige Entwicklungsaufgabe für mein Kind, zu lernen, Frust auszuhalten. Ich kann da sein, ich kann mein Kind liebevoll begleiten in den Emotionen, die dann aufkommen, in den total unangenehmen, vielleicht auch total starken Emotionen, in so einem Wutanfall, was weiß ich, im Schmerz. Ich kann da sein, ich kann sagen, hey, ich sehe dich und ich sehe, dass es dir gerade schlecht geht. So wie wir eingangs über dich gesprochen hatten, ja, wo du gesagt hattest so, na, wird schon. Und das trainiert auch nicht Resilienz, ja, wenn wir das mit unseren Kindern machen, sondern da wäre wirklich das Richtige zu sagen, ja, ich sehe, dass dich das total wütend macht, dass du total traurig drüber bist und ich sehe, du fühlst dich gerade ganz unwohl damit, ne, dir geht's richtig schlecht damit, so. Und ich bin da, ja, und ich kann das aushalten, so, dass du dem Kind quasi zeigst, deine Emotion gerade, die ist riesig und die fühlt sich für dich, kleines Kind, wahrscheinlich viel zu groß an. Aber ich bin halt als Erwachsener da und ich kann diese Emotion aushalten. Für mich ist sie nicht so groß. Ich kann für dich da sein, auch wenn du so starke Emotionen hast. Und das trainiert am Ende eben Frustrationstoleranz und auch Resilienz.
Ne? Ja. Aber aufs Pferd nochmal den Bogen gezogen. Ja. Wenn wir sehen, unsere Pferde sind maximal überfordert, reicht das leider nicht.
Nein.
Dann reicht es also, nicht, sich daneben zu stellen und zu sagen, ich sehe das. Scheiße heute, ne? Musst du durch.
Ja, nee, also so,
da.
So darf man das natürlich
also
als Kinder
durch, sagt man ja auch nicht als Eltern nicht.
Genau,
so,
nein, gar nicht.
Aber
genau.
Pferde müssen wir aus solchen Situationen rausholen. Also Kinder holen wir auch aus solchen Situationen raus, nur anders.
Anders, über Co-Regulation.
Indem wir eben für
halt.
Sie da sind. Die können das anders verstehen ab einem gewissen Alter, wenn wir mit ihnen reden. Das hilft den Pferden leider nicht. Wenn ihr merkt, euer Pferd ist maximal überfordert mit dem Training, was ihr dem gerade anbietet oder auch antut, holt es da bitte raus. Dann geht vielleicht nochmal 3, 4, 5, 6 Schritte zurück und macht nochmal was anderes. Auch Pferde haben ihr Tempo. Nur weil der 3, 4, 5, 6, 7 ist, muss der nicht schon das können. Einfach mal zurücktreten und individuell für das Pferd da sein. Bei Equipment und Co. achten wir eigentlich drauf, dass das alles individuell ist. Dann doch bitte auch beim Training und so weiter. Und versucht einfach, neue Ideen zu finden. Es muss nicht immer alles so... Also Reitsport ist ja manchmal so ein bisschen langsam und so ein bisschen alteingesessen. Es gibt aber mittlerweile ja so viele gute Trainer, die anders an Situationen rangehen. Versucht da einfach so ein bisschen weiter zu gucken.
Oh ja.
Und nicht zu ignorieren und weiter drauf rumzureiten im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eben wirklich andere Wege zu finden. Das betrifft auch wieder alles, ne? Das betrifft nicht nur Training, das betrifft die Haltung, das betrifft das Equipment, das betrifft auch Verspannung und nehmt schon Haltung ernst und guckt halt wirklich, ne? Passt das Equipment? Und wenn gewisse Befunde am Pferd da sind, ja, Osteopathie ist kein Allheilmittel, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber es ist halt ein integrativer Bestandteil und Baustein, der das Pferd auch belastbarer macht, wenn wir es physiotherapeutisch oder auch ja wie Krankengymnastik so ein bisschen begleiten und da lasst euch eben auch von den Therapeuten entsprechende Handgriffe zeigen. Da gibt es Möglichkeiten, dass man eben auch selbst das Ganze komplementiert, um diese Heilungsfähigkeit eben auch zu stärken und ja, das Pferd dann gesund weitermachen zu lassen. Training bedeutet auch mal an die Grenzen zu gehen. Das ist einfach so. Und neue Situationen kennenzulernen ist für ein Pferd manchmal stressig. Da muss das Pferd auch rangeführt werden, aber eben langsam. Und wenn ihr merkt, das ist too much, dann bitte mal wieder zurückgehen. Und nicht, aber es hat ja schon 10-mal geklappt. Wieso hat es jetzt nicht mehr geklappt?
Ja, ja, und in dem Zusammenhang auch noch, genau, in dem Zusammenhang halt auch noch mal so, wenn du möchtest, dass dein Pferd resilient wird, dann darfst du auch wieder dran denken, es geht jetzt mal hier raus an alle, die sich ein resilientes Pferd wünschen, dann darfst du auch nochmal an das denken, was wir vorhin gesagt haben, du selbst bist halt die größte Ressource für dein Pferd. Das heißt, wenn du ein resilientes Pferd möchtest, dann bitte, bitte achte gut auf dich selbst. Schau, dass dein Akku gefüllt ist, dass du aufgeladen bist und dass du selbst an deiner Resilienz arbeitest, weil arbeitest.
Und dann hört ihr die Folge Wut nochmal.
Genau. Nee, weil es ist ja so, alles, also ich finde immer so, wir sind ja mit den Pferden so viel im Außen. Gute Trainer holen ist fein. Irgendwie Schrecktraining machen, Hängertraining machen, Pferde auf Situationen vorbereiten, das ist alles fein. Das sind alles Dinge, die im Außen passieren. Und ich bin überzeugt davon, solange ich im Innen nicht mit mir fein bin und nicht mit mir im Reinen bin und diese innere Ruhe habe, diese emotionale Balance in mir habe und selber so diese Ruhe fühle und ausstrahlen kann, da kann ich im Außen so viel mit meinem Pferd rumtrainieren, wie ich will, und ich werde halt nicht dahin kommen, wo ich hin will.
Ja.
Und deswegen ist Druck für mich diese raus. Ja, diese, aber auch so diese innere Arbeit, wirklich auch hinschauen bei sich selber. Was sind denn eigentlich meine Trigger? Was stresst mich denn? Wo habe ich vielleicht Stressoren, die ich gerade gar noch nicht so wahrnehme? Und wie kann ich die abstellen? Oder aber eben im Sinne der Resilienz besser damit umgehen lernen? Was kann ich für mich tun, damit wirklich mein Emotionsakku, mein Energielevel hoch ist? Ja. Und gleichzeitig, damit ich das dann an mein Pferd weitergeben kann. Sonst geht es nicht.
Und das merke ich halt auch gerade bei mir. Gleichzeitig lasst euch jetzt nicht auch noch stressen, dadurch, dass ihr Pferdebesitzer seid. Also dieser Stress, den sich manche ja auch machen nach der Arbeit dann so, und der muss ja auch so und so oft bewegt werden. Und jetzt brauchen wir auch noch dieses, jenes, welches. Nehmt halt mal Druck raus, ne? Entweder macht einfach mal weniger oder sucht euch halt noch jemanden, der vielleicht helfen kann und da euch auch zeitlich, finanziell, körperlich unterstützen kann. Also ich habe es halt jetzt gerade gemacht. Man merkt halt einfach, es nimmt mir einen wahnsinnigen Druck. Ich sitze viel weniger auf dem Pferd, das ist schon auch einfach wild. Aber es ist halt deutlich entspannter.
Ja. Also, und das ist auch wieder das Thema Loslassen, ne? Kontrolle abgeben. Ein Stück weit. Ja. Auch total wichtig.
Und trotzdem eben Verantwortung übernommen, ne?
Also, ja, voll. Genau.
Ist halt so.
Total wichtig in dem Zusammenhang.
Also ich glaube, wir haben das Thema rund abgearbeitet, würde ich sagen.
Ja,
oder
abgehakt.
Fehlt dir noch was?
Nee, mir fehlt gar nichts.
Nein, aber es ist ja schon auch was, wenn man das rund darstellen möchte und irgendwie Angst hat, dass jetzt noch was fehlen könnte, wäre natürlich doof.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, zusammenfassend können wir einfach sagen, also Resilienz heißt einfach so grundsätzlich, um psychische Widerstandskraft zu entwickeln, darfst du Emotionen zulassen, du darfst dir gleichzeitig auch Freude erlauben, auch in Krisensituationen, in Stresssituationen, und du darfst einfach ganz, ganz wichtig vorwärtsgewandt bleiben. So.
Ja.
Und das bedeutet Resilienz eben nicht, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, du hast es so schön gesagt vorhin, bedeutet eben nicht, dass mich nichts juckt, so, dass ich nichts an mich ranlasse. Darum geht es nicht, ne? Sondern es geht schon um das Zulassen, um das Fühlen, das Durchfühlen von Emotionen und dann daraus was machen und dann damit weitergehen. Und klar ist Resilienz zum Teil genetisch bedingt und gleichzeitig können wir sie alle trainieren. Und da möchte ich jetzt auch nochmal was einwerfen, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe und dann aus Gründen, die wir jetzt heute besprochen haben, noch nicht umgesetzt habe. Und zwar hatte ich letzte Folge, glaube ich, oder war es vorletzte? Ich glaube, letzte Folge angekündigt, dass es einen Online-Workshop geben wird zur emotionalen Balance für ReiterInnen. Vielleicht nenne ich ihn jetzt auch Resilienz für PferdebesitzerInnen. Ich weiß es noch nicht.
Ich würde es sehr zusammenfassen.
aber es wird diesen Online-Workshop natürlich auf jeden Fall demnächst geben, sobald ich einfach wieder ein bisschen mehr Luft habe, um sowas zu planen. Und da werden wir uns das genauer anschauen. Genau.
Ja. Also schlussendlich, Resilienztraining für Reiter hilft dem Pferd und umgekehrt.
Yes.
Ist, glaube ich, das, was wir da nochmal genau so sagen können. Ne? Also, wenn wir alle physisch und psychisch gesund sind, wäre das sehr schön. Ne?
Ja, und ich habe mir hier noch so einen schönen Satz aufgeschrieben. Resilienz ist eine Haltung für uns, für unsere Pferde und für unsere Kinder.
So. Ja, da steckt eben auch wieder das Thema Verantwortung mit hinter.
Genau.
Ne?
Total.
Cool. Haben wir das.
Und ich würde jetzt ganz gerne so zum Abschluss nochmal unsere HörerInnen einladen. Also wenn ihr eigene Erfahrungen mit dem Thema Resilienz habt, wenn ihr vielleicht auch irgendwas anders seht als wir oder ihr habt irgendwie ein Beispiel, wo ihr sagt, ey, das passt so genau, schreibt uns das voll gerne.
Total.
Ja.
Immer schön bewerten.
Genau auch.
Immer schön
aber
schreiben.
Nur mit 5 Sternen natürlich.
Natürlich. Negative Sachen nehmen wir uns ja gar nicht erst an. Weil wir sind resilient.
Genau. Das ist jetzt die toxische Resilienz. Vielleicht können wir eine neue Wortschöpfung machen.
Herrlich. Wunderbar. Also, wir hoffen, ihr habt noch einen wundervollen Tag, egal wann ihr uns hört. Und so dann hört ihr beim nächsten Mal wieder rein.
Tschüss dann.
Bis dann. Tschüss.
Stopp.
Bevor du jetzt mit diesen Infos aufs Pferd steigst, noch eine Bitte von uns. Alles Weitere zur Folge findest du in den Shownotes. Und wenn du mehr von uns willst, dann findest du uns auf Instagram unter katrin_bösen oder sattelheldin und unter liviana.uhl-jansen.
Außerdem dürft ihr nicht vergessen, dass ihr uns abonnieren müsst und natürlich top bewertet und immer mal einen Kommentar dalasst.
Yes, und wenn ihr Wünsche habt für zukünftige Folgen, dann auch immer gerne her damit.